ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Besonders geil finde ich, dass aber dieses Kommentar kam bei dem Song, der original ein Querflöten-Solo im C-Part hat. Sehen. Ja, Simon, wenn das mal nicht ist, habe ich direkt mal eben vergessen, wie man in die Hände klatscht. guter Start für alle, die sich fragen, warum das Gelächter hier gerade ist. Wir müssen natürlich immer so unsere Tonspuren synchronisieren, deswegen klatschen wir in die Hände. Und eben als Simon sagte, Hanno, klatscht doch mal in die Hände. Hat 3 Sekunden gedauert, bis ich gepeilt habe, was er wohl meinen könnte. Es sind die Nachwehen der Corona-Infektion. Ich bin mir 100% sicher, der Struggle is real. Bei mir, ich hatte ja auch so richtig, richtig Matschgehirn. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber so Irin und ich hatten versucht zu proben und da waren dann halt auch einfach, das ist wirklich scary, so einfach mal so Parts dann auch weg, die ich schon seit 9 Jahren ab und zu spiele. So, es wird aber wieder besser, aber richtig, richtig Matschgehirn, nicht zu knapp. Und ja, Klatschen habe ich jetzt auch wieder drauf, dementsprechend, ich bin wieder vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Der Deutsche klatscht ja gern, das macht er gerne.
Ja, richtig. Wenn du wieder klatschen kannst, ist alles gut. Ja, das ist ja schön zu hören. Außerdem, Hanno, auch schön, Anlass zum Feiern ist, dass das hier heute Folge 69 ist.
Folge 69, natürlich infantiler Sexhumor. Immer bei mir rennt man damit offene Türen ein. Oh Mann, ja. Ich wollte es eigentlich nicht erzählen, aber wo wir schon wirklich bei diesem unterirdischen Niveau sind. Ich möchte nur sagen, ich bin schon alt, ne? Aber es hört einfach nicht auf, dass ich sowas lustig finde. Buzzy, mein bester Freund, ich habe ihn hier und da mal erwähnt.
Mhm, manchmal.
Ich war ja nun wirklich sick so und der hat mir echt coolerweise seine Amazon-Login-Daten gegeben, damit ich mir hier im kranken Kopf halt irgendwelche Sendungen angucken kann über Amazon Prime. Auf jeden Fall ist er jetzt stolzer Besitzer von so einem richtig geilen Gummischwanz, den er sich auch selber gekauft hat. Ich kannte einfach nicht anders. Es ist so, er war so da. Ich weiß auch nicht, warum er mir angezeigt wurde. So, ich weiß auch nicht, was das über meinen oder seinen Algorithmus sagt. Okay, dieser Schwanz sieht auch so täuschend echt und auch so irgendwie so erschreckend gut aus. So, also es ist wirklich ein toller Penis. Das muss man echt so sagen. Und ich bin eigentlich mit meinen Schwanzkomplimenten echt, also ich gehe da nicht inflationär mit um. Auf jeden Fall schickt er mir heute so ein Bild. Das ist halt auch so ein Profi-Dildo, ne? So einer mit so Saugnapf, wie er so an seiner Balkontür klebt. Ich hab wirklich Tränen gelacht, so, gar einfach schön. Also so da muss man mit dem halt einfach rechnen, so. Und das Schönste ist, dass er sich den halt selber gekauft hat. Okay, das gleich zum Anfang. Sorry, das musste kurz raus. Folge 69, okay, also da haben wir das Niveau auch gleich wieder festgelegt.
Es erinnert mich daran, ich habe mal für eine Show gearbeitet in Florida und da hat so eine Metalcore-Band, ja, geht schon gut los, eine Metalcore, furchtbare Band, die haben auf ihrem Rider aus Spaß Dildo draufgeschrieben.
Ja, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht witzig so.
Nee, ist es auch nicht, aber die haben natürlich nicht die Rechnung damit gemacht, dass gegenüber vom Venue so ein Sexshop war und dann sind wir da rübergegangen und haben so einen riesen doppelseitigen Dildo gekauft.
Und ihn von der Gage abgezogen, hoffentlich, ne? Ja, aber ich bin für so Sextoys und so auf jeden Fall affin. So, ich finde das cool. Ich gucke mir halt auch immer an, was es so Neues auf dem Markt gibt und bin dann immer irgendwie fasziniert und erschrocken gleichermaßen. Das ist ja echt ein riesiges Feld. So was?
Ich erinnere mich noch früher an den Tankstellen gab es doch diese Travel-Pussy.
Ja, ja, pass auf, die gab es ja immer in den Automaten für so 2 Mark oder so und dann stand da halt immer Travel Pussy, weil sie wollten, dass man da 2 Mark reinwirft und man wollte natürlich die Travel Pussy haben, aber dann war die wie ein Wunder immer ausverkauft und man musste sich so wieder mal mit so einem beschissenen bunten Noppenkondom irgendwie, mit dem man selbstverständlich auch nichts anfangen konnte, zufrieden geben. So, was hätte ich damit machen sollen, ne? Naja.
Ja, gut, die Trucker haben halt die Travel Pussy ständig ausverkauft, was soll man sagen, ey.
Ich glaube, die gab es nie.
Wo schon wieder bei den Tanken wären.
Ich glaube, die gab es nie. Aber wir haben heute schon viel gelacht. Wir haben ja jetzt heute eine neue Folge released, wo wir einfach mal bei unserer letzten Redaktionssitzung auf Record gedrückt haben. Und es ergab sich so, das ist mal wieder ein Bild von was gab. Simon sagt das schöne Wort.
Natürlich einer schönen Bocki im Sautzner Benf.
Ja, ganz genau. Und irgend so ein Mega-Chef hat da drunter geschrieben. Irgendwie, was weiß ich. Einer hat geschrieben, habe ich auch sehr gelacht, das könnte man so in Louvre hängen, das fand ich auch mega geil.
Und der beste Kommentar war, schon majestätisch wie der Schweineaal ins Senfbecken eintaucht.
und so recht hat er, Ja. Ehre wem Ehre gebührt, wer hat das geschrieben?
Ike war's.
Okay, alles klar, Grüße gehen raus. Ansonsten, was gibt's sonst so Neues, Simon?
Ja, ich jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, finde ich jetzt Spinnenweben an einer anderen Stelle im Büro, die auch teilweise so quer durchs ganze Büro gehen und ich warte eigentlich nur darauf, dass
ich
so
dir bei Amazon bestellt. Sorry.
Dankeschön. Ja, ich warte nur darauf, dass ich so eine ekelhafte Spinne direkt in mein Auge abseilt, während ich hier mit dir Podcast aufnehme.
Du bist nicht so ein Spinnenfan, ne?
Ich bin generell kein Fan von Insekten. Mhm. Also ich meine, gut, immerhin, ne, muss man ja mal sagen, in Florida gibt's ja diese Cockroaches, ne, diese Palmetto Bugs, die überall rumkriechen und die sich auch gerne mal in die Häuser, in den Häusern verstecken, wenn es draußen nass wird. Und die sind wirklich gigantisch groß. Das ist für mich, glaube ich, so der Oberalbtraum gewesen in meiner Zeit in Florida.
Das sind richtig knackige Teile, ja.
Alter, ey. Ich bin noch mal morgens auf eine draufgelatscht.
So schön hamstergroß, die Dinger, ey.
Ja, auf jeden Fall. Das war so richtig, Alter. Da hätte ich fast instant gekotzt. Ne? das Ding ist, die Dinger sind so groß. Ich weiß noch, Sandy war mal im Urlaub. Ich habe ferngesehen, mitten in der Nacht. Und dann höre ich tatsächlich, ich habe die Kakerlake über den Parkettboden laufen hören.
Das hört sich ganz normal an, als wenn mitten in der Nacht jemand aufs Klo geht, ne? So einfach bop, 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 ich lauf da mal rüber. Auf jeden Fall richtig krass. Also, wenn man in Florida wohnt, muss man mit der Scheiße schon klarkommen, Alter. Das ist jetzt vielleicht 1-2 Jahre her oder so. Alter, da saß halt in dem Trinknapf von meiner Hündin Moss einfach mal so ein Skorpion,
Alter,
der sich da drin selber ersoffen hat, so, ne, der ist da drin verreckt, aber auch richtig krass. Oder ich habe neulich mal mit unserem Booker telefoniert, Grüße gehen raus, und dann meinte ich auch so, ey, hier, guck mal, eine Schlange. Und er so, wie eine Schlange? Ich meine so, ja, ich bin hier in Florida, nichts ist kein Ding, so, weißt du, so, hier sind halt 1000 Schlangen. Und im selben Moment schicke ich meiner Frau so ein Foto von der Schlange und sie so, Hanno, nicht durchdrehen, langsam aufstehen, rückwärts von, entferne dich langsam und rückwärts von der Schlange, lass sie nicht aus den Augen. Und dann stellte sich heraus, dass es so eine mega hochgiftige Coral Snake war, so eine ganz bunte, so. Da habe ich nämlich auch wieder erinnert, wenn die so richtig mega bunt sind, ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, so. Und auch eine Klapperschlange bei uns neulich im Maschendrahtzaun verreckt.
Die hast du mir ja noch gezeigt damals, ja.
Genau, die war richtig geil, weil sie halt gerade so ein Meerschweinchen, hätte ich fast gesagt, so ein Squirrel Erdhörnchen gesnackt hat und deswegen stecken geblieben ist, Alter. Gut 2 Meter lang der Brocken und wirklich armdick. Also da weiß man schon, was man gemacht hat. Natürlich direkt Cowboy-Stiefel draus gemacht.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, ich bin mal aus meiner Haustür rausgegangen und beinahe auf eine Schlange gelatscht. War auch geil. Aber ey,
das echt richtig krasse Viecher.
Also was hier geil ist, hier gibt's eigentlich fast nichts. Hier gibt es Spinnen, aber ja, irgendwie. Also Insekten, schon gar nicht Kakerlaken. Also Kakerlaken gibt es hier einfach überhaupt gar nicht. Und das ist ein Plus an Lebensqualität für mich, muss ich sagen. Großer Unterschied.
Also ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich weiß aber auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich mag Spinnen auch nicht so gerne.
Mhm.
Und meine Frau ist da ein bisschen mutiger als ich. Also nicht, dass sie das geil findet oder so, aber die war neulich unterm Haus und dann hatten wir müssen ja auch immer so ein Pest Control, so Schädlingsbekämpfung, das brauchst du mindestens einmal im Monat oder so, kommen die vorbei.
Ja, ja.
Und dann meinte der Typ so, guckt so unter das Haus, wir haben so neue Kabel unter dem Haus, unter der Veranda verlegt und der guckt da so runter und meint so, nee, das war anders. Ich habe das so gesehen und so fotografiert, meinte so, ey, hier sind so große Tischtennisball, große dicke weiße Klumpen überall. was ist das denn? Und ich hatte schon so ein bisschen mit der Antwort gerechnet und er schreibt dann zurück, ja, das sind Spinneneier. So, und dann meinte ich so, ja, dann muss ich mir sofort Spinnengift kaufen und das darauf sprühen. Und dann meinte er so, ja, das hilft leider nicht. So, die sterben nicht dadurch, erst wenn die geschlüpft sind. Das heißt, du musst da runterklettern mit einem Gummihandschuh und die Dinger halt einfach abpflücken wie Früchte und in so eine Plastiktüte tun und dann verbrennen.
Fuck off,
richtig Alter. Geil. Und dann frage ich mal so jetzt so unter uns, nur mal so ganz grob geschätzt, um wie viele Spinnen handelt es sich denn so, wenn die jetzt alle schlüpfen? Und er so meinte so, das könnte er jetzt nicht sagen, irgendwo zwischen 60 und 80.000. Richtig geil. Und was sind das für Spinnen, frage ich denn leichtsinnig. Aber er meinte, ganz normale schwarze Witwe, nicht zum Aufregen.
Alter Hahn, ey. Fuck off.
Viel zu krass, ja, auf jeden Fall.
Da würde ich sofort das Militär rufen. Ja. Pentagon.
Habe ich leider nicht so gute Connections.
Ah, ja, das ist natürlich dein Problem, ja. Ja, verstehe, ey. Ja, Gear of the Dark, Spinnen- und Kakerlaken-Podcast.
So sieht's aus. Ansonsten, wir haben einen neuen Track rausgebracht, der nennt sich Valhalla Hammering. Der ein oder andere, die ein oder andere hat sie vielleicht schon gehört, die neue Single. Eigentlich ist eigentlich so eine One-Off-Single, ne? Wir haben uns mal so ein bisschen irgendwie von so Hip-Hop-Artists inspirieren lassen und einfach mal, wenn man was Geiles hat, einfach raushauen. Nicht immer diese ganzen Scheiß, du hast das ja auch schon mal kluge Sachen zu gesagt, nicht immer auf diese ganzen Albenzirkel und so warten, sondern auch einfach, wenn man Material hat, auch einfach mal rauspumpen und die Leute damit erfreuen. Und richtig schöner, oldschooliger, doomiger Track. Wir haben viel positives Feedback erfahren. Besonders hat mir dann ein YouTube-Kommentar gefallen, der schrieb, dass ich irgendwann mal gesagt hätte, dass ich mir Mühe gebe, dass alle meine Songs, die ich so release oder mit Manta irgendwie nach Möglichkeit sehr unterschiedlich sein sollen, dass nicht alles gleich klingt und dass mir das ja mit dem Song überhaupt nicht gelungen wäre. Alles okay. Kann man geteilter Meinung sein. Besonders geil finde ich, dass aber dieses Kommentar kam bei dem Song, der original ein Querflöten-Solo im C-Part hat. Das fand ich auf jeden Fall schon gewagte These. Aber gut, jeder Jack ist anders. Also ja, neuer Song draußen. Ansonsten ist nicht viel los. Ich werde langsam wieder gesund. Am Samstag noch zwei Konzerte spielen beim Albright. Hoffentlich, knock on wood. Wir hoffen aufs Beste. Und dann um 14.45 Uhr und dann um 0.45 Uhr auf dem Reload. Und dann um 4 Uhr morgens direkt zum Flughafen und back to Florida. Und ich hoffe, dass ich das alles überstehe. Noch ist es nicht so weit, aber es muss. Es muss jetzt einfach.
Es wird schon. Aber auf jeden Fall. Weißt du, dein Mikrofon sieht auch ein bisschen aus wie so ein Dildo mit so einem Saugnapf. Hat eigentlich exakt 1A die gleiche.
Das ist mein Travel Mic. So, ne? Gefällt mir auch ganz gut. Jetzt, wo du es sagst, fühle ich es doch direkt noch etwas näher an den Mund heran.
Sehr gut.
Simon, apropos an den Mund heranführen. Ich glaube, unsere Bierkasse hat wieder ordentlich geklingelt, richtig?
Das auf jeden Fall, ja. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass wir hier die Spenden vorgelesen haben. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ran an den Speck.
Lass knacken.
Also, unter paypal.me/gearofthedark, das ist paypal.me/gearofthedark, haben gespendet Momme Kröger. Moin, ihr Blindflansche. Grüße gehen raus an Yannick, der mit seiner Richtigstellung im vorausgehenden Podcast natürlich goldrichtig lag, in Klammern Bloodrock. Immerhin eine Person mit musikalischen Grundkenntnissen im Dunstkreis dieses Podcasts, wenn es den selbsternannten Metal-Punk-Musik-Koryphäen an selbigen offensichtlich mangelt. Sauft euch einen rein, ihr Lappen. Gruß, Momme.
Den Diss nehmen wir selbstverständlich an. Danke, Momme.
Nehmen wir an. Ja. Hoch und runter. So, Thomas Sosgornik. Tag, ihr Fische. Ich glaube, ihr habt mir in Sachen Gatekeeping die Augen geöffnet. Bin seit zig Jahren Eintracht Frankfurt-Fan, war auch auf beschissenen Auswärtsspielen bei 12 Grad Nieselregen in Cottbus. Oh, in Cottbus, Alter. Na gut, ey, du bist hart gesotten.
Oh, vorsichtig, Simon, Vorsicht.
Ja, du, ich hatte Familie in Cottbus. Das ist ein Loch, ey. So, hab nichts gesagt. Seit ein paar Jahren ist der Verein auf einmal erfolgreich und hat zwei Titel geholt. Plötzlich ist gefühlt mein halbes Umfeld Eintracht-Fan, nervt irgendwie. Ist doch aber auch eine Form von Gatekeeping, oder? Mit der Kohle holt ihr euch bitte ein paar Wiesenhof-Salami, PS Scheiß Werder Bremen. Da wird scharf geschossen hier heute.
Wird scharf geschossen. Ich respektiere so einen Verein erstmal gar nicht. Deswegen, so ein Diss muss ja immer auf Augenhöhe passieren. Deswegen kommt das überhaupt nicht an. Ich muss ihm aber recht, ich finde dieses Gatekeeping bei Thema Fußball ist ein bisschen was anderes, weil beim Fußball ist es ja schon immer auch so ein Gemeinschaftsgefühl-Ding, so, ne? Und wenn es um Mucke geht, ist es halt albern, weil man hört das ja doch meistens alleine zu Hause und pellt sich dann Ei drauf. Aber bei Fußball ja, kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Ist vielleicht auch noch so, aber gut, lass uns das Fass bloß nicht aufmachen. Ja, wie heißt der Kollege? Wie heißt der Kollege?
Thomas aus Gornik. Aber ey, wer freiwillig nach Cottbus fährt.
Wollte ich gerade sagen, scheiß auf dich, Thomas. Und danke für die Spende. Nee, im Ernst, Grüße gehen raus. Alles klar, danke dir.
Ricardo Pilat, moin ihr Penners unter Lunkens. Anbei ein paar Mark, damit ihr mal wieder gucken könnt, ob der Hals dicht ist. durch euren Bodentreter-Influencer-Podcast mit Simson und Hannes wird mein Paddleboard immer größer. Deathknob, Pitchfork, Wiretap.
Alles da, ey.
Und die Geldbörse immer kleiner. Naja, Grüße aus Leipzig. Ja, Grüße zurück, Ricardo.
Grüße.
Ja, Thomas aus Gornik spendet schon wieder.
Ist das der eben aus Cottbus?
Ja, der mit dem Werder-Diss, ja.
Hey Thomas, willkommen zurück.
Willkommen zurück, du gern gesehener Gast.
Ja, geiler Typ.
Ich bin's nochmal. Muss mich unbedingt nochmal auskotzen. Jedes Mal, wenn ich die Disturbed-Version von Sound of Silence höre. Hä? Jedes Mal.
Wie, Alter, das klingt ja richtig finster. Ich kenne das jetzt nicht so aus dem Kopf, aber das klingt ja richtig, richtig bitter. Also da gebe ich dir gleich mal echt ungehört recht, lieber Thomas.
Allerdings, jedes Mal, wenn ich die Disturbed...
Das ja, das ist etwas... Thomas. Okay, Thomas, das ist dein Problem.
Auf jeden Fall. Anyway, bin ich kurz vor Brechtdurchfall. Diese Band hat mir in eurer Folge zu überschätzten Bands ein wenig gefehlt. Aber ich finde sie so unendlich furchtbar. Ja, Alter, also ganz ehrlich, über die Kacke an meinem Schuh brauche ich ja auch nicht zu reden.
Disturbed. Fair enough.
Also wirklich. Ne? Auch der andere Schmutz wie Down with the Sickness etc. so ein grausamer Kackdreck ist. Lass ich euch in Ruhe mit der Kohle saufen und lasst euch gut gehen.
Danke, Thomas.
PS Werder Bremen ist eigentlich ganz okay. Grüße aus Brühl, Thomas.
Der Typ ist auf jeden Fall höchstgradig schizophren und das macht ihn noch sympathischer. Danke, Thomas. Grüße gehen zurück.
So sieht's aus. So, Tennis. Dennis Kosinski, nicht Tennis. Dennis Kosinski, Alter. Das klingt auch wie eine alte Fernsehserie. Zwei Damen am Grill und Tennis Kosinski. Hallo, ihr Mäuse. Ich sitze gerade verkatert und stinkend im Flixbus auf dem Heimweg von meinem gestrigen Saufabenteuer in Berlin. Eure angesprochene Sonntagsmelancholie fühle ich daher hart. Ich genieße euren Podcast schon seit langem und wollte auf diesem Weg mal Danke sagen. Danke. Sagt doch mal bitte, wer euer absoluter Lieblingsschlagzeuger ist und warum. Paul und Irin bitte mal ausklammern. Ich wurde gestern dasselbe gefragt und habe circa 30 Minuten darüber sinniert, ob jetzt Igor Cavalera oder doch Nick Barker mehr zum Metal Drumming beigetragen haben. Das war sehr unangenehm für meinen Gesprächspartner, der mit einer deutlich kürzeren Antwort gerechnet hat. Tja, dann quatsch mich halt nicht voll, wenn ich am Saufen bin. Macht weiter so, LG, Dennis, PS, liebe Grüße an meine Brutal Assault Trinkergruppe. Denkt jeweils an eure Familienpackung feuchtes Toilettenpapier. PPS, ich bin sehr gay spannend darauf. Manta das erste Mal live zu sehen, San Francisco.
Aua, ja, lieber Dennis, sorry, dass ich krank war. Ich hoffe, das können wir bald nachholen. Also wir schulden dir jetzt also offiziell ein Konzert, weil wir natürlich auch, genau wie das Partisan, das Brutal Assault absagen mussten. Entschuldigung. Zu deiner Frage. Hm. Ich möchte gerne da Simon den Vortritt lassen. Aber du, ich finde, dass er da den
ich habe eine Idee.
Den Sepultura, den alten Sepultura-Drummer, das ist schon eine absolute Messe gewesen, so, ne?
Auch der neue ist natürlich gut. Eloy Casagrande ist natürlich auch ein krasser Drummer. Fair, aber ich würde jetzt mit einem Deep Cut kommen. Und bitte. Zwar Ken Schalk von der Band Candiria. Ist so eine New York Hardcore-Band gewesen, die gibt's sogar noch in irgendeiner Form, leider nicht mehr so geil, aber die haben schon sehr, sehr früh so total krass polyrhythmischen Scheiß gespielt, so quasi bevor es Meshuggah auch cool gemacht haben. Der kommt halt aus dem Jazz, der Drummer, und hat sich, glaube ich, auch geweigert, über die Songs Double Bass oder Blast Beats zu spielen. Und das heißt, dass du eigentlich die ganze Zeit in den Songs so über so Hardcore Metal, dann gibt's auch richtige Jazzparts, also so richtige Jazzparts, nicht wie bei W-Farm damals diese, ja, ich nenne jetzt mal Discount Jazzparts, sondern so richtige Jazzparts. Mega Band gewesen, mega unterschätzt. So die ersten paar Platten von Candiria sind besonders wegen dem Drumming der absolute Oberknaller. Kann ich nur mega hart empfehlen, allein um dem Drummer zuzuhören. Krassester Groove.
Ich stehe total auf den Drummer von No Means No. Bist du vertraut mit No Means No?
Kaum.
Geile Band. Sagen. Absolut, all hails to No Means No. Der fällt mir jetzt spontan ein. Ich habe den Namen nicht mal auf dem Schirm so, aber als ich die das erste Mal live gesehen habe, hat mich total umgehauen, was der da abgezaubert hat. Finde ich geil. Kurze Randnotiz. Ich fand's immer so ein bisschen albern, dass die ganze Welt so mega über Lars Ulrich kotzt. Ich finde Lars Ulrich ist nicht der schlechteste Drummer der Welt. Und ich finde es ein bisschen immer so ein bisschen albern, wenn Leute so aus reinem Lars Ulrich-Hass das immer einfach behaupten. Bitte was?
Ist auch ein geiler Maßstab für die größte Metalband der Welt. Ja, es ist nicht der schlechteste Drummer der Welt.
Ja, aber das ist ja so ein Running Gag, dass alle immer behaupten, Lars Ulrich ist so mega fürchterlich. Und ich finde zumindest, ich weiß nicht, was der live macht, ist mir auch Latte. Es ist jetzt nun keine Megaband für mich. So, außer, na gut, ich mag die ersten Platten schon gern, aber so, ich finde die Sachen, die auf Platte sind, schon geil konzipiert so oft so. Und muss man jetzt natürlich auch sagen, ich sag das auch und ich komme gerade drauf, weil Dave Lombardo neulich in einem Interview auch gesagt hat, dass er es total albern findet, wenn Leute Lars Ulrich die ganze Zeit dissen. Und Dave Lombardo ist jetzt so ein bisschen so eine Allerwelts-Choice, aber auch, was der bei Slayer abgezogen hat, geil. Die Drum-Fills sind die absolute Krönung. So insbesondere so sein Fill-Work, das ist macht mich total geil.
Ich habe die Story hier im Podcast wahrscheinlich schon mal erzählt, aber wir haben ja mal mit Wefa ein paar Shows mit Dave Lombardos anderer Band gespielt. Film hießen die, mit PH vorne. Und als wir in Berlin gespielt haben, war es brutal heiß im Backstage und Dave Lombardo stand, also wir haben uns mit Film den Backstage geteilt und Dave Lombardo stand über so einem großen Industrieventilator und hat langsam Wasser reingeträufelt, um den Raum für uns runterzukühlen.
Oh.
Und da hatte ich dann kurz mal so einen Moment, da dachte ich mir, krass.
Der ist einer zum Heiraten.
Ja, Dave Lombardo von Slayer kühlt gerade den Raum für mich runter, ist aber nett.
Ja, weiter geht's.
Das war sehr nice. Ja, weiter geht's. Ach ja, Dave. Werner Focke. dafür soll Hanno sich kaufen, also für den Betrag, den er geschickt hat, ich weiß nicht mehr, was das war, dafür soll Hanno sich kaufen, was immer ihm hilft, Tage wie beim Aftreit und Buten zu überstehen. Keine Ahnung, was das heißt.
Das war das Festival, was ich neulich mit Covid gespielt habe. Und mir jemand aus Mitleid einen Pulli auf die Bühne geschmissen hat und ich jetzt einen mega nicen, richtig schön geschmeidigen Jean Pascal umsonst Pulli habe, den ich auch einfach behalten habe. Aber ich habe auch gefragt, durfte ich behalten? Und der ist mega schön, das ist mein neuer Hauptpullover. Ich habe ja nicht viele Klamotten, ich habe immer so einen Zipper, den trage ich dann irgendwie für ein Jahr und dann kaufe ich mir einen neuen oder dann klau mir einen neuen oder lass mir einen neuen auf die Bühne werfen. Ja, danke Werner, vielen Dank.
Verstehe.
Grüße gehen raus.
Weiterhin sagt er, Respekt und könnt ihr beim Reload-Festival bitte White Nights spielen? A, ein super Song und B, eines der genialsten Video-Intros, die ich kenne.
Ja, ich würde dir gerne sagen, ja, das Problem ist immer so, der Song in der Live-Version alleine nimmt immer schon so 10, 11, 12 Minuten in Anspruch oder so. Und unsere Spielzeit beim Reload ist extrem begrenzt. Davon abgesehen, dass es auch schon tief in der Nacht ist. Naja, mal gucken.
Ja.
Ich mach's wie so ein Ami, wenn ich sage, vielleicht meine ich nein. Ja.
Guter Plan, ja. Er sagt abschließend, ist auch der Link, den ich immer schicke, wenn es mal wieder heißt, wie du kennst Manta nicht. Gruß aus Sulingen, wo es mehrere Werners gibt. Dann ist das auch geklärt. Stefan Kollmeier, hallo ihr Gesinde. Hiermit möchte ich meinen Lieblingspodcast einen blauen Schein zukommen lassen, damit ihr euch ein paar Krawallbrausen hinter die Kiemen betonieren könnt.
Wow.
Ihr habt mir schon so viele interessante und lustige Stunden bereitet. Möchte gleich mal eine tolle Freundin Andrea grüßen. Meine tolle Freundin Andrea grüßen, sagt er. Die durch euch ihren musikalischen Horizont immer erweitert und ich dann vieles dazu zu erklären habe. Bildungsauftrag. Wem noch ein Gruß gebührt, sind mein Gitarrist Dennis, der mir euren Podcast empfohlen hat, meine Schlagzeugerin Easy und den Mann mit dem coolsten Namen Adrian Messing Schläger oder Schlager. Der hat dir auch schon mal gespendet, würde ich sagen, oder? Der Name kommt mir so bekannt vor.
I don't know.
Bestimmt.
Bestimmt. Wer nicht?
Um gleich mal das Gatekeeping zu beenden, möchte ich mal gleich eines meiner Lieblingsalben droppen, was mir und meiner Freundin echt viel bedeutet und es auch unter meine Haut geschafft hat. Ashbury Endless Skies, ein tolles 80er Rockalbum. Vielleicht sind ja Hörer dabei, die es noch nicht kennen. Und ihr könnt natürlich auch mal erzählen, was zurzeit bei euch so läuft. Kann man ja nie genug gute Musik haben. Nur, und dann hat PayPal abgeschnitten, dazu war die Nachricht zu lang.
Aber bis dahin schon viel Info. Grüße natürlich an deine tolle Freundin Andrea und deinen Kumpel Dennis, der dir den Podcast empfiehlt und deine Schlagzeugerin Easy, wenn ich mich nicht nicht verhört habe. Ja, danke für alles und wir freuen uns natürlich immer sehr. Also jetzt mal den ganzen Schabernack beiseite und den ganzen Sarkasmus, der hier so manchmal durch die Silben durchlugt. Wir freuen uns natürlich jetzt Real Talk total, wenn Leute ehrlich schreiben, dass ihnen der Podcast irgendwie Freude macht. Da muss man auch gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Wir freuen uns wirklich über jede und jeden, der zuhört. Es muss auch mal ganz klar gesagt werden. Deswegen spread the word und betreibt kein Gatekeeping, sondern überzeugt eure Freunde und Familie, ob sie es wissen wollen oder nicht, vom besten Podcast der Welt. Gear of the Dark.
Ja, und um seine Frage noch zu beantworten, bei mir läuft gerade extrem viel Integrity und vor allem, als ich gestern nach der Aufnahme unserer Am Apparat-Folge hanebüchnerweise Bad Religion Suffer angemacht habe, musste ich mir nach wenigen Songs erstmal mit Integrity die Ohren wieder ausspülen. Ja. Was läuft bei dir gerade, Hanno?
Boah, ich wünschte, ich könnte was Cooles sagen, habe ich aber jetzt gerade echt nicht so drauf. Ich habe nicht viel Musik gehört, weil ich halt einfach total beschäftigt war mit 80er und 70er Jahre deutschen Sendungen gucken, so.
Ist ein guter Grund, würde ich sagen. Okay.
Blasphemy habe ich ich habe tatsächlich das Blood Upon the Altar das ich glaube, ist das erste Blasphemy Demo oder so, das habe ich mir neulich wieder angehört vor ein paar Tagen und das ist natürlich so geil kaputtreudig, Alter.
Alright, ne? Hat er doch seine Antworten bekommen. Sehr schön. Theo Braun sagt, wenn man sich fürs Saufen bezahlen lässt, dann hat man es geschafft. Ihr seid gemachte Männer und lebt meinen Traum. Hier mein Beitrag für das nächste Schockengewitter. Grüße aus Nordhessen.
Grüße nach Hessen gehen zurück.
Harald Junke ist unser großes Vorbild, ne?
Ja, geiler Typ. Ich bin leider noch nicht bei die drei Damen vom Grill bei Staffel 7 angekommen, denn erst bei Staffel 7 angeblich ist Harald Junke denn mit von der Partie. Oh. Ja, okay. Ist schön, dass wir deinen Traum leben. Wir leben auch unseren Traum.
Dominik Lavatsch, moin ihr Banausen, erstmal danke für euren super Podcast. An Bayern wenig Trinkgeld, um eure Hälse ordentlich auf Dichtigkeit zu prüfen. Ich grüße meinen Freund Markus, mit dem ich nur allzu gerne über den Podcast mit Menschenfreund Simon und Opinion Leader Hanno austausche und amüsiere. Wir freuen uns jetzt schon auf eine Packung Stress beim Manta-Gig im Oktober in Nürnberg. Viele Grüße aus Franken.
Danke, Grüße gehen zurück. Und jetzt merkt man, die Luft wird langsam dünn. Denn der Spruch, den Hals auf seine Dichtigkeit prüfen, hatten wir, glaube ich, heute schon bei der ersten oder zweiten Spende.
Ja.
Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Saufsprüche gehen der Welt langsam aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Christian Lommer, moin ihr Pümmel.
Immer gut.
Das fängt gut an. Immer gut, ja. Auch die Empfehlung von meinem Kumpel Hannes, in Klammern, du bist so geil, den Podcast durchgesuchtet. Jetzt warte ich auf den nächsten Schuss GOTD und wollte eine kleine Spende, umgerechnet 20 Palazzo Bier für Dosenbier und Dampfriem dalassen. Außerdem wollte ich meinen Kumpel Borg, Hannes, du bist so geil, hat er schon mal gesagt, sagt er nochmal, Clemens, Haudi und meine Perle Christina grüßen. Macht weiter so mit feuchten Füßen, Lommer.
Lommer, danke.
Perle ist echt ein Klassiker, ne? Muss ich auch sagen.
Grüße an dich und deine Kumpels und vor allem an deine Perle.
Genau. Lars Christ sagt Prost. Auch schön.
Ach, endlich mal Sache mit Worte mit Substanz hier. Danke, Lars.
Ans Anheim sagt, damit ihr euch mal wieder schneidet, die Suffgeige beseiten könnt, siebenseitig.
Siehst du, wo ich mich eben noch beschwer, den Leuten gehen die Sprüche aus, kommt natürlich uns, der gute alte Ans Anheim, zurück in Full Swing.
Richtig. Flo ist wie üblich ein ganz mieser Penner. Noch eine Frage an meine liebsten öffentlichen Gear-Nerds. Wozu noch boxen, wenn IRs sie beinahe überflüssig machen, gerade mit Modeler in einer Live-Situation? Kurze Antwort, boxen laut auf der Bühne. Bum, bum. Ist meine Antwort.
Ja, ich mag es auch, wenn das Hosenbein flattert. So, ne? Es sieht auch einfach geil aus. Also davon mal abgesehen. Ich finde so, eine Bühne sieht komisch aus. Also ohne ein Amp drauf, damit könnte ich vielleicht sogar noch leben, aber ohne Speaker, so, das ist irgendwie weird. Ich habe neulich so eine Band gesehen, die alle nur über Modeler gespielt haben. Und die standen alle hinter der Bühne und auf der ganzen Bühne, es sah aus wie so eine Boygroup, ohne Scheiß. Auf der Bühne war nur der Drummer und so ein paar gut aussehende Surfer-Dudes, die halt einfach nur so sehr extrem hochgeschnallte Gitarren ohne Kopfplatten, Vorsicht, hatten. Und alles natürlich wireless und hast du nicht gesehen, man hat nichts gesehen. Das sah wirklich aus wie so Fernsehgarten-Flippers. Das war fürchterlich.
Und klar, und dann spielen natürlich auch alle mit In-Ear-Monitoring. Das heißt, das Einzige, was man noch auf der Bühne hört, ist das Schlagzeug.
Ja, so plapp, plapp. So, ne? Und da hast du natürlich recht. Es gibt nicht mal mehr, stehen nicht mal Monitorboxen rum, so, ne?
Ja, es ist sehr weird. Ich find's auch nicht sexy, muss ich sagen. Anyway, Alexander Brack, guten Tag. Danke, dass es GOTD gibt. Gern geschehen. Bitte. Sind gerade vom Urlaub in den Bergen zurück. Euer Podcast versüßt uns schon das dritte Jahr in Folge die Urlaubs-An- und Abreise per Karre. Abwechselnd ein Album und eine Podcast-Folge funktioniert perfekt. Die ganze Zeit Musik hören bei 10 plus Stunden Fahrt kotzt nämlich irgendwann an. Much Love aus Hamburg, Alex und Diandra. PS, ich würde gern meinen Wolfsbruder Christoph Animal Jasmund grüßen.
Ja, grüßen wir auch. Danke an euch und Grüße gehen raus. Und das hören wir natürlich gerne. Ich bin auch so ein Typ. Ich kann auch nicht zu viel Musik am Stück hören. Ich höre gerne sehr gezielt Musik, aber ich bin ja auch großer Podcast-Hörer. Dementsprechend ja, ist es bei mir ähnlich eigentlich. Manchmal muss Mucke her. Aber gerade bei so langen Autofahrten und so höre ich eigentlich lieber Podcast.
Ich bin jetzt drauf, also ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich habe allerdings gemerkt, wo mir Podcast extrem hilft, ist bei langen Flugreisen. Das ist der Oberknaller.
Oh, absolut. Ja, ja, da bin ich bei dir. Bei mir geht's ja jetzt übermorgen Nacht wieder los. Langer Flug, auch so richtig ätzend, so, ne? Und da helfen gute Podcasts natürlich immer sehr, bei denen man halt auch so geil wegdösen kann.
Ja, letzte Empfehlung übrigens, ich habe einen Podcast über diesen Drachenlord gehört, da gibt's so einen sechsteiligen Podcast, ist der Oberknaller, kann ich nur empfehlen.
Ja, Cui Bono oder so, genau. Heißt das, habe ich natürlich schon vor Ewigkeiten gehört. Ist gut, also aber lass uns bitte nicht die Drachenlord-Thematik hier aufmachen, wir kommen in Teufelsküche.
Dieses Alter. Fass mache ich jetzt nicht weiter auf, ja. Tom Tünnisch, moin ihr Lappen, hier ein paar Taler, damit ihr euch mal ordentlich den Arsch auskugeln könnt.
Okay, wir haben einen Gewinner für heute. Auf jeden Fall den Arsch auskugeln. Ach, ist das schön. Kugel dir mal lieber den Arsch aus. Laber mich nicht voll. Kugel dir den Arsch aus. Schön, einfach schön.
Gero von der Band Grey schreibt, hey Simon und Hanno, hier ein Zehner für jeden, damit ihr euch Pizza, Sahnekapseln und Fahrradschläuche bald gönnen könnt. Danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Diese sind für mich sehr wertvoll und danke für die musikalische Inspiration und Synergien. Hoffentlich sehen wir uns mal von vor der Bühne. LG, Gero von Grey.
Gero, danke fürs Zuhören, denn ohne Leute, die zuhören, wäre das hier alles ziemlich sinnfrei.
Das stimmt wohl. Sarah Hanf, geiler letzter Name.
Hallo. Ist nicht bad, muss ein Künstlername sein.
Vielleicht. Hallo ihr Lieben, hiermit gehen bezahlte Grüße raus an den besten Drummer und auch besten Busfahrer Kai Porschitz, der uns gerade für einen 400 Kilometer entfernten Gig in Hamburg 10 Stunden durch die Gegend gefahren hat.
Wow, 10 Stunden für 400 Kilometer, da habt ihr auch richtig guten Fahrer euch ausgesucht. Na gut, es kann natürlich auch an den Verkehrsbedingungen liegen.
Es scheint so. Sie schreibt, danke A7, Liebe geht raus. Grüße auch an den Rest meiner Bande, Fuel and Stuff. I love you, auch wenn es manchmal hart ist. Danke für euren stets unterhaltsamen Podcast, lieber Hanno und lieber Simon. Macht gerne weiter so und schüttet euch die 666 in flüssiger Form schön rein ins Gesichtsarschloch. Liebe Grüße, Sarah.
Wow. Sarah muss eine tolle Frau sein, das ja. Gesichtsarschloch. Ich bin ein bisschen schockverliebt in Sarah. Dein Gesichtsarschloch, ist das hart.
Jetzt hat sie gerade noch was. Sie hat noch eine Ergänzung dazu geschrieben. Die wurden für einen 400 Kilometer entfernten Gig auf den Welt-Turbo-Jugendtagen in Hamburg 10 Stunden durch die Gegend gefahren.
Oh, dafür lohnt sich natürlich die 10 Stunden besonders.
Sehr gut. Nächste Spende kommt von Jens Krause mit dem bodenständigen Namen. Grüße.
Guter alter Jens. Ist Jens auch mal nicht dabei, aber Jens ist immer gern gesehener Gast hier auch.
Auf jeden Fall. Mit dem Namen bitte jedes Mal spenden. Einfach nur Prost. Grüße an Johann Miko oder Miko. Ja, würde ich jetzt so aussprechen. Und an meinen ehemaligen
Miku.
Und an meinen ehemaligen Nachbarn Todde Legert. Kennst du wahrscheinlich alle, Hanno?
Ja, natürlich. Thorsten Legert, Alter, ein Mega-Proll vor dem Herrn, aber ich fand den als Zehnjähriger richtig geil. Hast du mich da gefragt, was war dein Lieblingswerderaner, habe ich gesagt, Legert. Und da haben die Alten immer gesagt, ey, der hat mehr Muskeln als Gehirn, Alter, der soll ins Fitnessstudio gehen, der soll mal richtig spielen. So, ja, ich fand Legert geil. Ich fand ihn, glaube ich, als Zehnjähriger einfach einen sexy Typen. So.
Verstehe. Sascha Schettler, Hallöchen Simon und Hanno. Hebt den Zaster für einen Biertalk und Leute Glotzdate an der Pommesbude Oranienburger S-Bahn-Station auf. Ich warte dort jeden Tag auf euch. Danke. Von diesen herrlichen Doku-Tipp.
Eines Tages machen wir so einen Rudi Carell-Move und dann steigen wir einfach aus der S-Bahn auf und er bricht zusammen vor Freude.
Genau so machen wir das. Macht weiter so, beste Grüße aus Eisleben, sendet Sascha. Eisleben, das ist natürlich auch nicht schlecht, ey. Ist ein sehr blackmetallischer Ort.
Eisleben, ich frage mich, ob es das Eisleben ist, wo es mal, ich weiß nicht, ob das Müllstation war oder so. Auf jeden Fall gab es so einen Punk-Song über Eisleben. Keine Ahnung, ich mag mich irren.
Es gibt noch immer ein paar Spenden. Mats Öpker. Moin, Frage an Hanno. Gib doch mal einen kurzen Abriss zu deinen Vocals. Wie bist du zu dem Sound gekommen? Beziehungsweise hast du da eine besondere Technik oder einfach Glück / Stimmbänder aus Draht sein? Prost, ihr Suffesel.
Ja, interessante Frage. Also leider sind die Stimmbänder überhaupt nicht aus Drahtseilen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das nämlich eben nie gelernt und habe auch überhaupt keine Technik und kann das überhaupt nicht gut. Und dementsprechend mache ich sie auch regelmäßig in Arsch, obwohl ich immer mal wieder auch so probiere, die Stimme zu bilden und mich da auch weiterzubilden und vorsichtiger zu sein. Aber leider habe ich das eben nie gelernt und es ist genau wie du vermutet hast, war einfach Glück. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Manta Recording Session, Irinsch und ich haben vor dem ersten Demo, was denn unsere erste Platte wurde, so ein halbes Jahr geprobt und Songs geschrieben und haben einfach gesagt, so komm, wir nehmen das jetzt auf. Und dann haben wir die ganzen Instrumentals aufgenommen und ich habe bei den Proben nie gesungen, sondern immer nur in meinem Kopf immer so mir so Szenarien ausgedacht, wie das klingen konnte. Und dann hat der liebe Timo aus der Wellenschmiede in Hamburg im Studio auf Record gedrückt und es war so, okay, keiner wusste, wie das jetzt klingt. Ich habe in meinem Leben auch noch nie so gesungen. Mhm. Und der erste Song war Swinging the Eclipse von der ersten Platte Death by Burning natürlich. Und alle waren total überrascht, wie das klingt, inklusive mir. Weil genau wie du richtig vermutet hast, war ein absoluter Glückstreffer. Und ich habe das vorher nie gemacht, hatte keine Ahnung, dass ich dazu fähig bin oder das kann. Und es war einfach nur so, hey, so klingen jetzt also die Vocals von Manta. Überhaupt keine coole Story, einfach nur reiner Zufallstreffer.
Doch, eigentlich eine sehr coole Story, oder?
Okay, fair enough.
Ja. Julia Stade, moin ihr zwei Granaten. Im Gegensatz zu Instagram versuche ich mich hier mal etwas kürzer zu fassen. Anbei ein kleiner Beitrag für die Eselkasse oder auch Bautzner und Oldesloher Aktien. Danke für die stets hervorragende Unterhaltung und das Hinweghelfen über so manch düsteren Moment. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter so. Ed Hanno, beste Genesungswünsche, falls du zu diesem Zeitpunkt noch nötig hast. Covid kann ja echt hinterhältig sein. Zuletzt möchte ich noch Grüße.
Habe ich noch nötig.
Alles klar. Zuletzt möchte ich noch Grüße in die windigen Niederungen Dithmarschens an den besten Kollegen von allen schicken. Lars, okay. Ich hoffe.
Dithmarschen.
Alles klar, ja. Du. Lars, ich hoffe, wir können diese und weitere Folgen demnächst wieder in der Mittagspause diskutieren. Ja, das hoffe ich auch. Das ist natürlich eine geile Mittagspause.
Hoffen wir alle. Erstmal natürlich danke und danke für die netten Worte. Und wenn wir dir wirklich über so manche dunkle Stunde hinweg helfen können, dann ist das natürlich ein wunderbares Kompliment. Und wir werden uns weiter Mühe geben, dich, liebe Julia, bestens zu unterhalten.
Das hast du schön gesagt, Hanno. Lukas Fischer sagt, hey, ich danke euch für eure zwei wöchentlichen geistigen Ergüsse, die mir das Autofahren ungemein erleichtern und die Fahrt zu einem spannenden Erlebnis für die ganze Familie machen. Macht weiter so und quatscht mal wieder über Gier. Ha, da hat er aber, das ist natürlich
da hast du den richtigen Tag erwischt, mein lieber aber Freund.
Auf jeden Fall, davon bekommen wir nicht genug und richtet mir doch bitte schöne Grüße an meinen zukünftigen Bandbuddy Martin Toncheck, den alten Doomlord aus. Ja, ist damit geschehen.
Doomlord Martin, Alter, Grüße gehen raus, ey. Doomlord Martin.
Eieieiei.
That's it.
Das sind die Lyrics.
Der Song ist noch in Bearbeitung.
Richtig, genau. So, die letzten drei Spenden. Daniel Rostalski, moin ihr zwei Edelkoken. Geil. Hier eine kleine Grundlage, damit ihr euch das Essigwasser aus dem Glas ballern könnt. Danke für eure unterhaltsame, geerdete, ehrliche Art und Grüße aus Delmenhorst. Ein Ort, den ich aussprechen kann. Ja, Grüße zurück. Dennis Prott.
Grüße.
Meinen alten Nachbarschaftsnachbar. Mal wieder ein kleiner Beitrag für Maurerbrause oder ähnliches an den besten musikbetonten Esel-Podcast. Ja, danke schön, Dennis.
Danke.
Fabian Schleubner. Hallo Hanno, hallo Simon. Anbei eine kleine Spende, falls ihr mal beim durch die Gegend knallen, in Klammern Simons Ausdruck für Fahrradfahren, aha, eine kleine Stärkung von der Tanke benötigt. Schmiert euch also schön zwei Wurstprängel mit Senf in den Schacht. Viele Grüße vom Osterdeich Fabian.
Ins Gesichtsarschloch. Ja, genau. Osterdeich Fabian ist ja in Bremer, oder was?
Osterdeich? Na, wenn der Osterdeich in Bremen ist, dann wird er Bremer sein.
Na, dann gehen natürlich direkte Doppelgrüße raus.
Sehr schön. Jetzt haben wir es geschafft, die lange Liste an Spenden. Wir sind sehr dankbar. Unter paypal.me/gearofthedark könnt ihr es uns oder den ganzen Spendern gleich tun.
Ja, danke für alle. Mann, das waren wirklich viele. Also lasst euch nicht verwirren. Das lag aber auch daran, weil wir wirklich lange keine Spenden mehr vorgelesen haben. Ja. Und dann sammelt sich das so langsam an. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns über jede Einzelne, die dabei ist. Ihr macht uns das so ein bisschen leichter, diesen ganzen Podcast zu machen. Und ja, die ganze Community ist geil. Wir freuen uns auch immer über die Comments und über alles. Also jetzt ist aber genug mit euch den Senf ums Maul zu schmieren. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Eben jemand sagte, ey, er will endlich mal wieder eine Gear-Folge. Mhm. You came the right place. Denn
Lukas Fischer war's.
Lukas Fischer. Denn heute, eigentlich schon gestern, kam ich so ein bisschen ins Grübeln. Und zwar... Ich bin in der Zeit, als ich da in Florida war und jetzt wieder hierher geflogen bin, in der Zwischenzeit waren meine beiden Manta-Gitarren. Ich habe immer so zwei Hauptgitarren, die ich mit auf Tour nehme. Und die hatte ich das erste Mal seit ganz vielen Jahren in Pflege, beziehungsweise bei einem guten Gitar-Tag mal wieder, wo dann halt so die komplett eingestellt werden. Intonation und Bundreinheit und wie das alles heißt. Halskrümmung finde ich persönlich am allerschwierigsten, das gut hinzukriegen. Und deswegen habe ich das halt einfach mir mal gegönnt und ein komplettes neues Setup machen lassen. Neue Brücke, beziehungsweise neue Nut, wie man so sagt oder so. Wie heißt das eigentlich? Die Nut. So,
Nut, ja.
Und, ist eine Nut. Ja, genau, die Nut. Und dann habe ich die Gitarren zurückgekriegt und ich weiß, dass ich höchstpersönlich in diesem Podcast oft erzählt habe, dass für mich Gitarren eigentlich nichts anderes als Arbeitswerkzeug ist und ich da eigentlich keine romantische Bindung zu habe und bei Manta, die sowieso immer die ganze Zeit rumfliegen und ich die schlecht behandle und so. Und als ich diese Gitarren, lieber Simon, jetzt wieder zurückbekam, perfekt poliert und neu beseitet und wirklich azipinazi eingestellt, da bin ich so ein bisschen sentimental geworden, weil ich dann gedacht habe, ey, irgendwie sind das schon so ein bisschen meine Kinder. Ich habe jetzt beide seit fast 10 Jahren an meiner Seite. Es ist halt eine LTD Bariton Viper und eine Eclipse, auch natürlich eine Bariton. Die habe ich beide irgendwie die Pickups ausgetauscht und habe viel dran rumgebaut, Killswitch rein und so. Aber darum geht's gar nicht, sondern mir sind auf einmal so ganz, ganz viele Stories in den Kopf geschossen, wo ich sie dann gerade so frisch aufgemacht sah und Alter, was habe ich mit diesen Dingern schon erlebt? Und mir ist aufgefallen, dass ich mir eigentlich in die Tasche lüge, wenn ich behaupte, dass für mich Gear oder jetzt in diesem Fall Gitarren nichts anderes sind als irgendwelche Arbeitswerkzeuge. Deswegen würde ich lieber, Simon, heute gerne mit dir drüber sprechen. Sind Gitarren einfach nur ein Werkzeug oder ein Kultobjekt? Was ist deine Meinung?
Ja, da fragst du den Richtigen. Ich sag mal, meine Beziehung zu Gitarren hat sich ziemlich verändert über die Jahre so. Ja, also am Anfang weiß ich noch, auch als wir angefangen haben so mit W-Farm zu touren, muss ich sagen, habe ich meine Gitarren oder Gitarre vor allem am Anfang, ich hatte ja nur die Viper damals, ne, bei W-Farm am Anfang, die habe ich nicht wahnsinnig gut behandelt. Die ist echt schmuddelig gewesen. Ich habe dann halt im besten Fall mal den Hals abgewischt, weil der klebrig und schmantig wurde so. Aber sonst ist das Ding immer echt ganz schön ranzig gewesen. Und mir hat das Instrument auch einfach nicht viel bedeutet, muss ich gestehen. So, es war so eine Gitarre, also ich weiß noch, als ich sie haben wollte, war es ein Big Deal für mich. So, ich wollte die Gitarre haben, ich habe darauf hingespart, ich habe einen Sommerjob gemacht, um mir die leisten zu können. Und dann habe ich sie mir gekauft und war auch total stolz. Aber in dem Moment, in dem wir angefangen haben, regelmäßig zu touren und das wirklich auch erstmal zu einem Werkzeug wurde fast, habe ich halt irgendwie... irgendwie so ein bisschen die Connection dazu verloren, so, ja, also ich war auf einem, ne, es war, und ich muss auch gestehen, eine Sache ist mir auch aufgefallen, ich habe vielleicht war die Gitarre auch nie perfekt auf mich eingestellt, ich habe gute Setups bekommen, aber ich habe erst sehr spät angefangen, mich so richtig mit so Sachen tiefer auseinanderzusetzen, also auch mal verschiedene Seitenstärken zu probieren, ne, ich bin halt zu meinem Gitarre-Tech gegangen, habe gesagt, pass auf, so soll die gestimmt werden, was für einen Seitensatz empfiehlst du? Und dann hat er gesagt, ich würde das draufpacken, dann hat er das draufgepackt so. Und ob das mein Flavor war oder nicht, war dann eigentlich egal. Ich dachte, das gehört dann so, ne? Und ja, das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass ich erstmal eine ganze Weile keine richtig innige Beziehung auch zu dem Instrument hatte. Klingt jetzt ein bisschen komisch so, aber...
Überhaupt nicht, finde ich. Ich kenne zum Beispiel, kurzer Einschub, also ich kenne zum Beispiel Leute, die spielen Instrumente wie zum Beispiel Geige oder so und die haben eine Geige für 11.000 Euro und es gibt nichts auf der Welt, was denen so wichtig ist wie ihre Instrumente und die haben halt auch so eine Geschichte, wem hat die vorher gehört, wo wurde die gebaut und dies und das, ne? Und wir spielen ja, das sind ja Stangenmodelle, die wir spielen, so, ne? Und jetzt auch in dem Manta-Kosmos, wie ich das schon gesagt habe, als ich dir eben die beiden Gitarren dann so wiederkam in meinem Doppel-Touring-Case, Flight Case, da dachte ich dann so, ey, irgendwie lüge ich mir hier was in die Tasche, weil ich war so richtig, das war so, als wenn man total stolze Eltern ist, so, und die Kinder gehen dann 6 Wochen lang ins Ferienlager und auf einmal kommen sie wieder und man denkt so, ey, was habe ich eigentlich für coole Kids? Und so ging mir das dann mit den Gitarren, weil, Alter, ich hatte die ja schon auf der ganzen Welt dabei, so, ne, als erstes hatte ich diese Bariton Viper und man, die wurde auch schon echt oft repariert und als ich die Ich hab die erste Manta-Platte nicht damit eingespielt, sondern noch mit einer normalen Gitarre. Da komme ich vielleicht später noch drauf. Aber ich dachte so, ey, damit ich noch tiefer spielen kann, irgendwie müsste mal so eine Bariton her. Und ich konnte da auch gar nicht drauf spielen. Ich musste so, da gab es Manta schon. Wir haben schon regelmäßig geprobt, als ich dann so lernen musste, auf diesem langen, großen Griffbrett zu spielen und solche Geschichten. Mhm. Und das hat auf jeden Fall eine Weile gedauert irgendwie und dann habe ich die einfach genauso wie du einfach als das akzeptiert, was es ist. So, und dann war sie überall auf der ganzen Welt mit dabei und dann habe ich für meine erste US-Show von ESP eine Eclipse bekommen und da gibt es auch so eine schöne Geschichte. Da bin ich für die erste US-Show nach Amerika gereist und das war witzigerweise auch in Gainesville, wo ich heute wohne mit den Melvins und da stand sie dann auf einmal da, noch mit den fürchterlichen EMG-Pickups, die ich dann auch sehr schnell ausgebaut hatte und andere reingesetzt habe. So, aber jetzt so im Hindsight muss ich sagen, so ey, wenn ich so Bilder sehe, ey, das war in Japan, das war in Südafrika oder sonst was, das war in Island und immer ist eine von den beiden Gitarren so dabei. Es ist für mich definitiv mehr als ein Werkzeug. Kannst du dich denn an dein erstes Instrument, welches dir wirklich was bedeutet hat, erinnern? War das diese besagte Viper? Du hattest doch vorher bestimmt schon mal eine andere Gitarre, oder?
Ja. Du, pass auf, kurzen Einschub. Ich muss mal kurz was checken. Hier ist gerade so ein Reparatur-Heini angekommen. Ich setze hier gleich an. Ich bin gleich wieder da. Mann, ey, auf nichts kann man sich verlassen. Es ist so ätzend, ey.
Kann's weitergehen?
Ja, es kann weitergehen, gib mir eine Sekunde.
Der will aber nicht gleich wieder was, der Typ, der ist jetzt verarztet, ja?
Sollte zumindest so sein. Er meinte, die reparieren hier die Spülmaschine, er meinte, es wird ein paar Stunden dauern. Okay, ja, also. Ja, es gab vor der Viper auch schon, also ich wollte unbedingt eine 7-Seite haben, ne, damals, so, das war so mein Ding. Und
das war vor der Viper.
Das war noch vor der Viper. Das war sogar ein paar Jahre vor der Viper. Und ich weiß noch, bei mir gab es damals einen Laden direkt, wo ich gewohnt habe. Ich habe am Strausberger Platz in Berlin gewohnt und da gab es den Musikladen Borkowski. Grüße gehen raus, super coole Typen. Borke, auch kurz gesagt, ja.
Good old Borke, Alter.
Genau. Und bei denen stand im Laden so eine, ich sag mal, sehr erschwingliche 7-Seiter von Kord. Kord Viva 7. Und ich weiß noch, das war
ist so eine Marke C-O-R-T oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja.
Genau. Die sehr viel so auch im Niedrigpreissegment gemacht haben und dann hatten ja, die
so
aber
Billo-Segment.
Ja, es gab aber auch ein paar, es gab irgendwie so einen sehr, sehr, sehr guten Bassisten, bei denen, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, die hatten einen sehr fancy Bass auch. Anyway, die hatten auf jeden Fall so ein paar Kord-Gitarren da und dann habe ich, bei denen bin ich halt da echt teilweise am Samstag irgendwie eingeritten und dann habe ich halt, das war noch bevor ich richtig spielen konnte auch, dann saß ich bei denen so da und habe halt echt so mit meinem Finger Barré-Akkorde hin und her geschoben im Raum, wo man die Amps und Gitarren testen konnte, ne, so für eine Stunde, nur so richtig schlechten Lärm gemacht halt so. Und ja, die konnte ich mir dann, ich hatte vorher so eine Ibanez, richtig billige Ibanez 6er, die hat ein Kumpel mir abgekauft und von dem Geld und so ein bisschen Geld, was ich erspart habe, habe ich mir dann diese 7-Seiter gekauft. Und das war so meine erste, da dachte ich so, okay, krass, das ist eine krasse Gitarre auf jeden Fall so, ne? Und ja, da mit der habe ich bei Acid Breath die Songs auch gespielt. Das war, genau, das war meine Acid Breath Gitarre dann eigentlich, ja.
War das so Liebe auf den ersten Blick oder war das erst eher so, dass du so durch Zufall genau an die gekommen bist?
Eher Zufall. Ich wollte eigentlich unbedingt eine Ibanez 7-Seite haben, konnte ich mir aber nicht leisten zu der Zeit so. Und das war das Einzige.
Weißt du noch, was du dafür gelegt hast?
Oh, da müsste ich jetzt überlegen. Das war ja wahrscheinlich sogar noch. Nee, das war schon zu Euro-Zeiten. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, so 500 Euro vielleicht. Vielleicht ein bisschen weniger. Irgendwie sowas in dem Dreh, ja. Aber 500 Euro
das
vielleicht.
Ist aber schon relativ viel Geld, wenn man bedenkt, zumindest heutzutage, was man für die Kohle schon an eigentlich mittlerweile gute Gitarre, aber gut, die Zeiten ändern sich
vielleicht
auch.
Vielleicht war es
so,
auch,
ne?
Ja, ich muss, weißt du was, vielleicht war es auch, noch zu, ich kann es mir gar nicht mehr genau sagen. Mir schwirrt diese Zahl im Kopf rum, aber vielleicht liege ich falsch.
Ich kann mich auf jeden Fall an diese geilen Testkabine erinnern. Wir hatten so ein großes allerlei Kaufhaus hier in Bremen namens Brinkmann in den 90ern. Und die hatten auch eine Musikabteilung, wo dann halt immer so Gitarre, Unmengen Gitarren hatten die so. Ich habe mir mal dann zu Weihnachten, haben meine Eltern mir dann meine akustische Gitarre gekauft, weil ich ja eigentlich ganz andere musikalische Pläne hatte und ein erfolgreicher Blödelbade werden wollte. Das hat leider nicht so geklappt. Aber gut, es ist nie zu spät. Und auf jeden Fall, die Gitarre fand ich auf jeden Fall total geil. Aber wo ich ja hinaus will, die hatten halt auch so eine Testkabine. Und da hatten wir dann irgendwann Hausverbot. Die haben gesagt so, ey, du und deine Kumpels, ihr kommt hier jeden Tag her, seit 3 Jahren, ihr habt noch nie was gekauft, außer Basi einmal einen Gitarrengurt geklaut.
Sehr gut.
So, ihr kommt hier jetzt nicht mehr rein. So, das war's so. Also ich schließe euch den Raum nicht mehr auf und dann war's das auch irgendwann. So,
damit ist eure Quelle des Musikinstrumente-Ausprobierens versiegt gewesen.
Mein erstes Instrument, was mir richtig was bedeutet hat, und da war ich deutlich früher dran als du, die Geschichte habe ich oft erzählt, war mein erster Bass, den ich mir im Sommer 1995 gekauft habe. Na, die Geschichte habe ich auch erzählt, muss ich nicht nochmal erzählen, aber der Deal war halt so, ey, der kostet viel Geld, du brauchst ja auch einen Verstärker dafür, und um zu zeigen, dass du das ernst meinst, meine Eltern so, du musst du alles verkaufen auf dem Flohmarkt oder sonst was irgendeinen Wert hat. Und egal, was du dann rausholst in der Kohle, egal wie groß die, also was noch fehlt, das schmeißen wir dazu. Und dann haben sie auch Wort gehalten. Und dann habe ich so einen richtig geilen, beschissenen, der war, ich glaube, den hat jemand selber gebaut. Also ein total schlimmes Teil. Ich kannte das natürlich nicht peilen. Und der hat dann gesagt so, ja, der kommt von so einer total coolen Marke und so. Und hat dann einfach vorgelesen, von welcher Marke die Bridge ist, die er darauf gebaut hat. So. Also total abgezogen worden, aber trotzdem habe ich mit diesem Bass total viel Spaß gehabt und es war überhaupt nicht wichtig, ob der gut ist oder schlecht ist, aber das war mein Bass, mein erster Bass und ich liebe ihn bis heute über alles und ich habe halt auch echt schon richtig viele geile Aufnahmen mit dem Ding gemacht und würde ich eine Punkplatte aufnehmen, auch heute wieder hervorzaubern. Und dazu gab es ein paar Metallica-Songbooks auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und die Geschichten, dass ich dann da Löcher mit dem Luftgewehr reingeschossen habe, habe ich auch schon erzählt. Auf jeden Fall, das war mein erstes Ding, was mir so richtig, richtig was bedeutet hat. Und das hat ewig gedauert. So, und dann hat meine erste E-Gitarre, war wie so oft in meinem Leben überhaupt nicht meine erste E-Gitarre, sondern die habe ich mir im Jahre 2001 oder 2002, ich glaube eher 2001, von meinem Freund Wayne Horse ausgeliehen, eine rote Squire mit Humbuckern, wie so eine Powerstrat eigentlich, also richtig gutes Teil, habe ich auch nie in der Konfiguration feuerrot, habe ich nie wieder gesehen, aber hat da so ein Dead Kennedys Aufkleber draufgeklebt, total real, und da waren glaube ich so DiMarzio Pickups drin, habe ich nie wieder gesehen. Ich weiß, ich habe auch schon mal versucht, diese Gitarre zu recherchieren, das muss irgendeine Serie von 97 oder 98 sein, die hat er damals von seinen Eltern zu Weihnachten oder so bekommen und er ist nie so richtig der Musiker geworden, so, und dann habe ich mir die ausgeliehen und habe sie bis heute nicht zurückgegeben. Sie ist sogar mit mir nach Florida gewandert und neulich war er mal wieder da zu Besuch, ist immer witzig, wenn er vorher, meine Gitarre, so gut, der ist jetzt 22 Jahre her, aber das ist für mich auch noch eine der wichtigsten Instrumente, die ich besitze, weil ich mit der Gitarre auch wunderbar geile Aufnahmen gemacht habe und Platten gemacht habe und mit Punkbands getourt habe und so, und die ist auch richtig, richtig rustikal runtergekommen, die hat schon viel erlebt, aber das ist so eine Gitarre, da würde mir wirklich das Herz bluten, wenn ich die nicht mehr hätte. So, und dann geht es ja nicht nur so um Qualität, sondern auch so um so Erinnerungswerte, so halt einfach so eine Romantisierung dessen. So. Und ich weiß ja, dass du zum Beispiel auch immer ganz viel Gitarren verkaufst und die dann dadurch neue kaufst und das auch schon immer gemacht hast. Ich habe das nie gemacht. Ich habe jede einzelne Gitarre, die ich je besessen habe, besitze ich heute immer noch.
Ja, ich muss auch gestehen, manchmal bereut man solche Verkäufe. Ist das richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Auch, ja.
Ja, ich glaube schon.
Ja, man bereut das manchmal auch, weil, also ich hatte zum Beispiel mal während meiner Zeit als Ibanez Endorsed Artist quasi, hatte ich mal mir eine 7-Seiter Bariton geordert. Die war brandneu damals und eigentlich, ich hatte mir kurz vorher eine 8-Seiter gekauft, die war leider nicht so geil und die habe ich dann von Alex Guitars in Berlin umbauen lassen, aber dann brauchte ich in der Zeit, in der die umgebaut wurde, eine Gitarre, auf der ich das gleiche Tuning spielen konnte. So.
Ganz kurz, umbauen heißt was?
Komplett neuer Korpus wurde dafür gebaut. Also eigentlich ist nur der Hals übrig geblieben und alles andere wurde neu gemacht. Ja.
Okay, smart.
Ja, Und dann habe ich mir übergangsweise so eine 7-Seiter-Bariton geholt. Und zwar hieß die RGD 2127Z, war mit so einem Tremolo, ja, und da habe ich dann einfach mein 7-Seiter-Tuning draufgeknallt und damit haben wir auch das WFAM-Album MMX aufgenommen, 2010. Die Gitarre war einfach der Oberknaller, aber ich hatte die mir mit diesem Mindset gekauft, die behalte ich jetzt nur so lange, bis meine 8-Seiter fertig ist. Und so ist es dann auch gekommen, dann habe ich die verkauft. Und ja, ich glaube ehrlich gesagt, das war eine der besten Gitarren, die ich jemals hatte. Und ich habe da nicht mal die eigentlich immer extrem bescheidenen Ibanez Stock Pickups ausgebaut. Das ist normal, das ist immer so ein Ding bei Ibanez, selbst in der teuersten Gitarre sind immer so eine Müll-Pickups drin, die Marke Eigenbau oder war zumindest damals so. Und aus irgendeinem Grund in dieser Gitarre hat alles gestimmt. Die hat sich geil gespielt, die hat so gut geklungen, dass ich damit eine ganze Platte eingespielt habe sofort. Und dann habe ich die Gitarre halt stumpf wieder verkauft, als meine 8-Seiter fertig war und schnell festgestellt, dass es kein schlauer Move war so. Und ja, solche Sachen passieren natürlich. Und, ja, wo wir gerade schon dabei sind, bei Bereuen, ich hatte damals auch mein erster richtiger Amp, war ja dieser Line 6 HD 147, den habe ich hier auch schon ein paar Mal thematisiert, mein erster Modeling-Amp. Ja, war ja auch mein erster richtiger Amp.
Ich finde das Teil absolut fürchterlich, aber du hast immer erzählt, da gab es immer so einen Sound, den du immer gespielt hast und das war halt immer so dein Ding. Damit hast du auch eine Platte aufgenommen, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja, ich habe damit einiges aufgenommen, aber manchmal, wenn ich mich jetzt recht entsinne, will ich meinen, bei meiner Band Farewell to Words, damals glaube ich, war das abmikrofoniert tatsächlich, da haben wir den Amp abmikrofoniert und ich glaube bei der ersten WFAM-Aufnahme, oder beim ersten Album. Ich weiß nicht, ob es bei der ersten EP oder beim ersten Album war. Also der Amp wurde immer benutzt, aber ich weiß nicht mehr, wann wir angefangen haben, den direkt abzunehmen, statt den zu mikrofonieren. Das kann ich nicht mehr so genau sagen.
Hast du den bis zum Schluss gespielt bei WFAM?
Ich habe den Amp nicht ganz bis zum Ende gespielt. Ich habe ihn irgendwann ersetzt durch so einen Line 6 Bodentreter. Da gab es damals so einen Flagship Bodentreter quasi. Und in dem war der gleiche Sound drin quasi. Und das war dann so ein Preamp.
Wie hieß der Sound?
Der hieß Big Bottom.
Okay, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und zwar war das, sollte das ein quasi ein Modeling sein eines eines Mesa Triple Rectifiers mit einem Rivera Loss Low Bottom Cap. Das war das Model quasi.
Lassen wir jetzt mal so stehen.
Richtig. War es tatsächlich, ich kann mich daran sehr gut erinnern. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt damals, weil ich den Sound sehr geil fand. Aber ja, das war der eine geile Sound und den gab es auch in diesem Pedal und dann habe ich mir das Pedal geholt und einen Poweramp dazu und der Grund war, dass wir dann natürlich auch, wenn wir auf Festivals geflogen sind oder so oder auch nach Australien auf Tour gegangen sind, war natürlich der Vorteil, du hast einfach nur dieses Pedal in deine Reisetasche geschmissen und hattest eigentlich den gleichen Sound da drauf so und das war der Grund, warum wir es gemacht haben. Ich muss allerdings sagen, der Sound war nie ganz so geil wie beim Amp. Aus irgendeinem Grund klang der Amp ein Hauch geiler. Also das war, bei dem Amp war das so, ich habe den ja auch immer direkt abgenommen. Der beste Gradmesser für mich war eigentlich immer, dass da, sobald beim Linecheck, sobald meine Gitarre aus den Monitoren kam, war das sofort Bombe. Immer sofort. Und bei dem Pedal war das immer so, musste der Soundmann immer noch rumdrehen und ich musste noch ein paar bisschen Feedback geben, bis sich das richtig geil angehört hat. So. Aber ja, ich habe den Amp dann an meinen Kumpel Nils verkauft. Auf den kommen wir später auch nochmal zu sprechen, wenn es um die Viper nochmal geht. Und jetzt weiß ich gar nicht, der hat den Amp auf keinen Fall mehr. Ich weiß nicht, was mit dem Amp passiert ist, aber ich gucke regelmäßig doch immer mal wieder bei Reverb und liebäuge damit, mir den Amp aus Nostalgie wieder zu holen. Einfach nur, um zu schauen, ob der Sound wirklich geil war. Weil die Dinger kriegst du grundsätzlich spottbillig, $300 oder so.
Dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ich erinnere mich an meinen ersten Gitarren-Amp. Die Story ist so ähnlich wie die rote Power-Strat von Wayne. Mhm. Das war tatsächlich einer der Amps, die ich bis heute auch spiele. So der mit dem, die den Manta-Sound mit definiert haben, den ich heute noch mit auf Tour nehme, den ich 4 oder 5 Mal besitze insgesamt, und zwar der Petersburg P100. Habe ich schon oft drüber gesprochen, so eine russische Marshall-Head-Kopie. Ja. Und Basi hatte sich damals für arsch viel Geld in den 90ern schon Das war so die Zeit, wo so Rackgear geil war. Also es gab so in den 90ern nochmal so ein Revival irgendwie und da hat er sich eine Mesa Boogie 50-50 Endstufe gekauft, hatte dann überhaupt keine Kohle mehr für andere. Wir haben alle überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass man ja auch einen guten Preamp braucht und der 50-50 ist ja nur eine Endstufe. Und dann hat er irgendwie so einen ganz billigen Marshall Preamp, so eine Höheneinheit groß, 19 Zoll Ding und dann zusammen mit der 50-50, es klang halt nie geil, überhaupt nicht. Und er ist da auch nie mit klargekommen und dann ist er zum örtlichen Musikladen gegangen und sagt, ich will aber lieber einen richtigen Verstärker. Und dann hat er das Ding in Zahlung gegeben und das Ding hat damals irgendwie 2.500 Mark gekostet. Und da haben sie ihm dann so einen kaputten Petersburg P100 gegeben, der auch noch irgendwie so, keine Ahnung, zur damaligen Zeit wirklich einen Marktwert von wahrscheinlich 250 D-Mark hatte. So, ne? Also er hat mich völlig abgerippt. So. Aber natürlich heutzutage, also wie die Geschichte so spielt, so ist das ja oft mit so total wichtigen Gear, was einem so mega ans Herz wächst. Die Geschichten, wie das zu einem kommt, sind oft ziemlich wirr und auch, das sind oft steinige Wege, so bis sich wirklich der Wert von diesen Dingen für einen erschließt. Weil ich fand diesen Petersburg auch immer höchstgradig scheiße, weil der überhaupt kein High Gain hatte und hast du nicht gesehen und irgendwie, man musste da halt immer Tretminen vormachen und hast du, weißt du, wie ich meine, so. Aber ich habe den irgendwie immer behalten, beziehungsweise habe den Buzzy auch einfach nie zurückgegeben, denn technisch gesehen ist es auch Buzzys Amp und gehört bis heute nicht mir. So, Buzzy, ich frage dich hiermit offiziell, ob ich dir den vielleicht abkaufen kann. Mach mir einen guten Preis, okay? Ich habe dir heute gerade erst einen Gummischwanz gekauft von deinem eigenen Geld.
Ich schlage so, 250 Mark vor.
Ja, das würde ich sofort machen, 125 Euro, denn heutzutage sind die Dinger schweineteuer, gerade in den USA, ist auch egal. Und ich behaupte, dass ich die Dinger halt auch mit dick ins Game zurückgebracht habe, behaupte ich wirklich, weil mich immer wieder Leute auch bei Konzerten anhauen und sagen so, ey, ich habe mir jetzt auch so einen Petersburg geholt, warum klinge ich nicht so geil wie du? Nein, das sagen sie nicht. Aber das wird mir immer wieder angetragen so und immer wenn ich einen günstigen kriege, kaufe ich den. So einfach, ich habe zwei hier, ich glaube drei in Florida. Die klingen auch alle so ein kleines bisschen anders, weil die damals ja doch sehr Guerilla-mäßig gebaut werden von so einem jungen Typ in Russland, der dann leider bei einem Motorradunfall gestorben sind. Entwickelt wurden sie von Tonehunter Ralf Reichelt, oh Gott, ich guck den Namen nochmal nach, von so einem deutschen Typen und der hat sie halt in Russland bauen lassen. Der Typ ist dann gestorben und dann gab es die Amps auch nicht mehr. Das war so Anfang der 90er Jahre, als die gebaut wurden.
Und Ralf Reichelt, was ist aus dem geworden?
Das weiß ich nicht, der ist immer noch, der hat den Typen, der diese Amps damals entwickelt hat, der hat mir auf meinem ersten riesen Manta-Pedalboard, die ein oder andere mag es vielleicht noch so vor Augen haben, meine erste Patchbay für das Box, für das Ding gebaut, weil ich ja immer schon so dreikanalig mit drei Amps unterwegs war. Und da sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Und er sagte so, ja, die Dinge habe ich gebaut. Das war meine Amps. So, die habe ich mir ausgedacht. Ich so, Alter, das ist für mich die totale Messe und so. Die Welt ist total klein.
Alter, ich glaub, die haben mir einen Rohrbruch verursacht, Alter.
Liebe Zuhörer, gerade ihr erlebt jetzt live, wie es gerade einen Wasserrohrbruch in Simons geilen Haus gibt. Wir lassen die Spuren einfach mal laufen und Simon geht mal gucken, würde ich sagen. Ich beschreibe euch einfach, was ich sehe. Ich sehe einen leeren Platz, keiner sitzt vor dem Mikrofon. Ich höre laute Stimmen von unten, die schreien, Hunde, die bellen, Kinder, die weinen. Nee, die gibt's nicht, aber man könnte sich das in etwa so vorstellen. Und wahrscheinlich steht alles unter Wasser. Jetzt höre ich gerade so Sounds wie aus einem Bud Spencer-Film, wie Simon gerade unten Schellen verteilt an die Leute, die sein Rohr gebrochen haben, die ihn beim Podcast aufnehmen stören und dann auch noch sein ganzes Haus demolieren. Also man hört tiefe Schläge an die Birne. Es klingt, als würde jemand mit flachen Händen auf Schweinehälften schlagen. Oh, das hörte sich so an, als wenn jemand mit dem Kopf gegen die Wand gedonnert wurde. Ich höre Sirenen und Handschellen klacken. Oh, was ist das? Das klingt, als wenn er eine Pumpgun lädt. Und ich kann hier auch gerade nicht komplett einsehen, was passiert, aber ich höre Durchladegeräusche. Das klingt wie Pferde. Pferde. Oh, brittende Polizei, jetzt weiß ich Bescheid. Hunde, ich höre mehr Hunde. Oh, sehr aggressive. Es klingt wie ein Hundekampf. Oder ist das ein Hahnenkampf? Auf jeden Fall verschiedene Tiere, die kämpfen und Menschen, die schreien. Frauen, die weinen. Männer, die weinen. Jemand spricht bzw. schreit Spanisch. Und ich glaube, das klingt wie Russisch. Oh, und sehr deutsche, sehr laute deutsche Schimpfwörter werden gebrüllt. Und gefolgt von Schlägen gegen den Oberkörper. Dumpfe Schläge. Oh, ein knalliger Sound. Das muss ein Gesichtstreffer gewesen sein. Oh, das klingt, als wenn jemand zu Boden geht. Ich höre Simon schreien. Es war nicht Simon. Es muss also das Opfer gewesen sein. Oh, Hunde. Ja, es bleibt spannend. Noch ist Simon nicht zurück. Entweder ist er jetzt schon im Knast oder er ist K.O. oder er kommt gleich wieder zurück. Es bleibt spannend. Bitte bleiben Sie dran.
Ich rufe gleich zurück, ja. Wir müssen erstmal aufhören.
Okay, bis dann. Tschüss. Ja, so, ich sehe Simon wieder, habt ihr ja selber gehört. Es geht dann wahrscheinlich morgen weiter. Peace out, Leute. Tschüss. Ja, Simon, neuer Tag, neues Glück, da bist du wieder. Ja. Gestern wurde ja unsere Aufnahme etwas abrupt unterbrochen. Vielleicht möchtest du kurz mal eben erklären, was vorgefallen ist.
Ich sag mal so, ich denke mal, ein paar Sachen werden ja vorher schon rausgeschnitten werden, aber die Aufnahme der Folge wurde ja schon mehrfach unterbrochen, was sowieso schon immer geil ist, ne? Es fing damit an, dass gestern ein Spülmaschinen-Reparatur-Fuzzi hier angerollt kam, der eigentlich...
Fachkraft,
ja, stellt sich dann in Frage. Der kam hier angerollt irgendwie... wenige Minuten, nachdem wir angefangen haben, Podcast aufzunehmen. Und der hatte sich eigentlich angekündigt für, ich glaube, zwischen 11 und 13 Uhr so. Und wenn der dann natürlich um 9.15 Uhr auf der Matte steht, geil. Sandy war in einem Arbeitsmeeting. Ich sehe hier nur auf meinem, ich habe so ein Display was mir die Türklingelkamera zeigt. Ich sehe nur den Fuzzi vor der Tür stehen, denk so geil.
Du hast eine Türklingelkamera? Moment mal, du hast so ein Überwachungssystem oder was?
Ja, klar.
Ist ja ganz in Amerika angekommen. Immer extrem paranoid. Es können ja Leute was wollen.
Ist richtig, ja. Ja, wir haben eine Kamera an der Tür und über der Garage. Wie dem auch sei, ich sehe den Typen da stehen, ich höre, dass Sandy in einem Meeting ist und ja, musste dann also entsprechend runterrennen und diesen Typen reinlassen. Frag ihn dann, ob er irgendwas braucht oder ob ich mich wieder an meine geplante Arbeit setzen kann. Und er meinte, ja, nee, und sie würden jetzt es waren zwei, sie würden jetzt ein paar Stunden brauchen. So, Minuten später werden wir wieder unterbrochen vom Podcast aufnehmen, weil Sandy sich dachte, sie guckt mal unten nach dem Rechten. Dann haben natürlich sofort die Hunde angefangen, wie blöd zu bellen, die sie bei sich im Büro hatte und nicht mit runtergenommen hat. Nächste Unterbrechung. Dann hat das 3, 4, 5 Minuten gedauert und dann... was war's, Alter? 4, 5, 10 Minuten später oder so brüllt auf einmal dieser Reparaturtechniker durchs ganze Haus. Oh my God! Ne, irgendwie sowas. Keine Ahnung, Alter.
Alter. Schlechte Nachrichten.
Und mitten in Hannos Ausführung über seinen Petersburg Amp. Und oder direkt danach, wir werden's rekapitulieren im Edit, aber ja, und dann musste ich natürlich runter und die Küche stand mehrere Zentimeter unter Wasser. Ja, geil.
Mega.
Und die Spülmaschine ist natürlich immer noch nicht repariert, ne? Also die ist jetzt seit 4 Wochen liegt die schon brach. Und ja, der nächstfrühe Termin, den sie uns anbieten können, ist wieder in 2 Wochen. Ja, vielleicht schicken sie jemand anderen, sonst klatscht das.
Hat der das denn verkackt oder hätte das jedem passieren können? Also war das seine Schuld?
Er hat natürlich mindestens 70 Mal erklärt, warum es nicht seine Schuld war.
Classic.
Ja, also dem ist schon ordentlich die Pumpe gegangen. Und ja, es ist natürlich schwer zu rekapitulieren, weil ich nicht unter der Spüle geklemmt habe, als er das Ventil...
Es gibt echt übrigens, kurzer Einschub, so falls dich das interessiert, es gibt relativ viele gute Pornofilme, die so mit anfangen, dass jemand unter der Spüle klemmt. Also hat mir ein Kumpel erzählt, so... falls du das mal nachgucken willst. Also da soll es die tollsten Sachen geben. Es ist wohl einfach eine relativ erotische Grundsituation. Nur, falls das nächste Mal das in deinem Haushalt passiert, vielleicht auch mal die Bright Side der Sachen sehen. Also es könnte zum Beispiel direkt in ein sexy Abenteuer umschwingen, die Stimmung.
Ja, ist gestern nicht passiert.
Nächstes Mal. Ja. Wollen wir mal gucken. Ja, ey, aber wenn einmal dann so ein schönes Rohr platzt, um jetzt beim Thema zu bleiben, oh Gott, dann ist schon ziemlich scary. Ich hatte das auch mal. Ich hatte einen Kumpel drüber, beziehungsweise einen Kumpel vom Kumpel, ja, der meinte, er kennt sich total gut aus. So, das war am Anfang, als ich meine Scheune renoviert habe, jetzt letzten Winter. Und der war auch so, Alter, ich meinte, ja, hier müssen erstmal so diese Pfosten raus. Und ich meine, so ist das keine tragende Säule. Ja, aber ich habe da einen Trick und so. Und ja, da musst du aber vorsichtig sein. Hier ist ja der Heißwasserboiler und so. Ja, ja, klar, ich schlag da drum herum. Und er meint so, ich bringe alle Werkzeuge mit. Und das einzige Werkzeug, was er dabei hat, war wirklich so ein cartoonartiger, riesiger Vorschlaghammer. Ja. Und den hat er dann auch richtig geschwungen, den Hammer, im ganz großen Stil. Und die erste Amtshandlung, ohne Scheiß, der war eine Minute da, hat sofort ein Rohr in der Wand durchgekloppt.
Ja.
Und auch so, Alter, echt so wirklich, und das ist dann auch nochmal so richtig geil, wenn das so auf Kopfhöhe aus der Wand ballert, das Wasser. Mhm. Ey, in so einer Fontäne, die oben bis, also voll Power an die Decke strahlt und alles wieder so runterschwappt und so. Und das hat auch Minuten gedauert. Ey, ganz ehrlich, meine Frau hat da den kühlen Kopf bewahrt. Ich bin dann wie so ein aufgeschrecktes Huhn und renne einfach nur im Kreis und fluche so, ne? Und wollte den Typen mit seinem eigenen Hammer umbringen. Naja, wir sind dann doch noch ganz gute Kumpels geworden, aber das war auf jeden Fall kein guter Einstand. Wie dem auch sei, lass uns wieder den schönen Dingen zuwenden.
Wir versuchen's,
ach Simon. Ey, man sagt immer so schön, in 10 Jahren lachen wir darüber. Oder schon heute.
Mal gucken, wenn die Versicherung zahlt, dann ja.
Ja, ach du Scheiße, ja, ach, das ist ja auch immer so ein Thema, egal. Also Simon, zurück zu den schönen Sachen. Du hast ja gestern schon ordentlich ausgeführt oder wir über Sachen, wo du bereust, dass du sie verkauft hast. Dinge, die dir ans Herz gewachsen sind in der Thematik der Romantisierung seiner eigenen Musikinstrumente, / Arbeitswerkzeuge. Hast du denn von dem ganzen Kram, der dir wirklich viel bedeutet hat oder vielleicht dir immer noch was bedeutet, auch was behalten?
Jein.
wow.
Ja, und zwar ein Stück, ein sehr wertvolles Stück ist zu mir zurückgekehrt, die altbekannte Viper. Aber auch die hatte ich mal verkauft. Und zwar...
Wow, das höre ich immer wieder von Leuten, dass sie Dinge abgeben, aber da erzähle ich gleich was zu.
Ist das einzige Mal, dass ich was zurückbekommen habe. Aber ja, die Story ist folgendermaßen. Ich wurde ja irgendwann in meiner Zeit bei WFAM von Ibanez endorsed und dann ist meine Viper irgendwie so im Schrank vergammelt. Und so ein Typ aus einer Berliner Band hat mich, glaube ich, ich habe das Ding dann irgendwann sauber gemacht, Fotos gepostet und irgendwie so, ja, ich überlege sie zu verkaufen. Und dann hat sich einer von der Berliner Band gemeldet und wollte sie haben. Und ich glaube, ich habe die ihm dann so für 400 € oder so abgetreten. Und da war ich dann auch so ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil das doch so die Gitarre war, mit der ich angefangen habe, richtig zu touren. Ne? Erste WFAM-Tour damit, USA-Tour habe ich damit gemacht mit dem Teil. Also die Gitarre hat schon ordentlich Meilen gehabt und einige Länder gesehen, Russland. Und dann habe ich das auch so ein bisschen bereut. Und ein paar Jahre später hat mein Kumpel Nils, ich glaube, ich habe ihn vorher in dieser Folge vorm Rohrbruch schon mal erwähnt, der hat die dann dem Typen abgekauft tatsächlich. Und ich glaube auch Nils hat damals meinen 96-Amp gekauft, aber von mir. Fällt mir gerade so ein. Ja.
Good old Nils.
Genau.
Grüße gehen raus.
Nille, beste Grüße. Ja, Nils hat die dem dann irgendwie abgekauft und hat sie dann gehabt. Und davon hat Sandy irgendwie Wind bekommen. Und zu meinem 30. Geburtstag wurde ich dann quasi damit überrascht, dass Sandy mir die Gitarre zurückgekauft hat.
Was? Die Geschichte kannte ich gar nicht. Das ist ja richtig geil.
Ja, genau.
Wow.
So hinter meinem Rücken.
Höchstgleich, gute Frau, Simon, gute Frau. Aber das weißt du ja selber.
Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall smooth, sage ich mal. Ein guter Move gewesen. Und dann habe ich irgendwie total die Pläne mit der Gitarre gemacht. Irgendwie, dass ich die so ein bisschen modden will. Ich wollte dann so ein klassisches SG-Style Pickguard Tortoise Shell drauf machen irgendwie. Und dann habe ich die abgegeben bei Alex Guitars in Berlin, der ja früher alle meine Setups gemacht hat. Der ist aber dann bis zu meiner Auswanderung nicht mehr dazu gekommen, tatsächlich die Mods zu machen. Und dann, also die lag irgendwie unbeseitet bei ihm ewig rum. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht mehr, ob die Pickups überhaupt noch drin waren. Und ja, dann habe ich sie also mitgenommen hier in die USA und auch in den USA lag sie tatsächlich bis kurz vor meinem Umzug nach Portland eigentlich noch immer unaufgewertet im Schrank rum in einem Case. Und in Tampa hatte ich ja einen ganz coolen Gitarrenbauer, der dann da meine Setups gemacht hat und so weiter und so fort. Und dem habe ich die echt Wochen vor meinem Umzug, Also als feststand, dass wir hierher umziehen, dachte ich mir so, oh scheiße, das muss jetzt noch gemacht werden. So, dann habe ich ihm die Gitarre gegeben. Und ihr habt die Gitarre ja schon in dem ein oder anderen Video gesehen oder Foto, aber da ist ja fast nichts dran so, ne? Da ist ein Pickup an der Bridge irgendwie und
wie es sich gehört.
Genau, und ein Volume Knob, das heißt all die ganzen anderen Löcher für Tone Knobs und Pickup Switch sind alle leer, Hals Pickup Fräsung ist leer und ich habe ihnen noch bessere Tuner ranbauen lassen, solche Hipshot Open Gear Tuner irgendwie und ja, und die Gitarre ist irgendwie geiler denn je. Früher war das so, die Gitarre hat mir natürlich sentimental viel bedeutet, aber ich habe sie tatsächlich gar nicht so gerne gespielt früher, aus irgendeinem Grund. Und ja, irgendwie, als der mir die eingestellt hat und der neue Pickup drin war, etc., war die Gitarre auf einmal total geil. Und jeder, der die jetzt spielt, feiert die ab so. Also irgendwie hat die nach all dem Stress, die sieht auch aus wie ein Eimer Scheiße eigentlich. Da sind so viele Blessuren an der Gitarre, die hat keine Goat Pins. Aber jetzt ist sie erst richtig geil irgendwie so. Und ja, ich bin sehr happy, mit der wieder vereinigt zu sein und spiele sie jetzt auch regelmäßig.
Diese Geschichten höre ich nämlich immer mal wieder, so von Bekannten oder Freunden oder sonst was, dass sie so Gear abgeben oder Gitarreninstrumente und die dann über ominöse Wege den Weg wieder zu ihnen zurückführen. Man sagt ja immer, lass den Vogel fliegen und dann kommt, wenn er zu dir zurückkommt, gehört er dir wirklich oder so. Ne? So, so oder so ähnlich geht das Sprichwort, was ich mir eines Tages mal ausgedacht habe. Und irgendwie bin ich da ich glaube, ich bin da psychisch zu labil zu. Ich habe das einfach noch nie zugelassen. Ich glaube, ich habe wirklich viel Scheiße. So, ne? Und ich sammle ja auch gerne. Mhm. Aber ich habe das fast nie fertig. Ich glaube, das Krasseste, was ich jemals verkauft habe, war vielleicht mal ein Effektpedal. Was ich jetzt auch eigentlich, ja, so was ich wahrscheinlich, ich bin auch so ein Typ, ich habe echt viele Effektpedale auch doppelt. Frag mich nicht, wieso. Ist einfach so.
Das ist echt weird.
Und ja, das ist wirklich weird. Gut, ich habe für das Manta-Board, ne, habe ich ein Backup-Board.
Okay, fair enough.
Falls das abschmiert oder verloren geht oder so, das ist schon wichtig. Aber was mir dabei so einfällt, wenn ich die Geschichte schon erzählt habe, Simon, lösch es einfach, editier es raus oder sonst was. Ich weiß es wirklich nicht. habe ich dir von dem Typen erzählt, von dem anderen Deutschen, den ich in Gainesville jetzt neuerdings kennengelernt hat, so einen alten Typen, also der ist schon älteres Semester.
Der wohnt schon seit
10 Jahren in Gainesville und hatte neulich ein Amp bei meinem Amp-Schrauber und der hat endlich meinen Fender Twin komplett fertig gemacht, den ich ja komplett alles repariert und restauriert hat und trotzdem ist immer ein Kondensator rausgeknallt und der hat dann rausgefunden, was der Grund war, total langweilig, brauche ich jetzt auch nicht ausführen. Auf jeden Fall, by the way, mein Fender Twin ist in Full Swing, ist ein wunderbarer Amp. Und er meinte, Alter, du kennst du Lothar? So, gefällt mir natürlich die Frage erstmal so. Ich so, was, wovon redest du? Ja, hier Lothar so und so. Nee, ich meine, kenne ich nicht. Alter, der ist hier seit 10 Jahren und der ist hier so, der ist einer der besten Gitarrenbauer und der macht hier in der Gitarre so die ganzen High-Profile-Jobs in der Stadt für so Setups und so. Und da musst du unbedingt mal deine Gitarren hingeben. Ich meine, so, den kenne ich nicht, gib mal Nummer. Ja, der ist Deutscher. Und ich dachte so, ja, wie jeder Ami ja behauptet, Deutscher zu sein, das wirst du kennen, Simon.
Deutscher oder Native American?
Ja, aber insbesondere Deutscher. So, und dann heißt das immer so irgendwie, meine Urgroßmutter, ihr Cousin, der Fußballtrainer, war mal irgendwie kurzzeitig in Krefeld stationiert.
Genau.
Oder irgendwie sowas. Aber der Typ, Alter, dann rufe ich den an. Ja, hier ist Lothar. Ey, und dann ist das halt einfach so ein Typ, und dann stellt sich heraus, und jetzt halte ich fest, das ist mehr oder weniger mein Nachbar.
Ah.
Das ist völlig skurril. Ich habe von dem Typen noch nie gehört, nie gesehen. Und dann bin ich ihn auch besuchen gegangen. So, ist er so ein alter Bluesrocker, so, ne? Also schon wirklich alt. Kommt irgendwann mal aus Frankfurt, kam darüber, so, weil er eine amerikanische Frau hat. Auch ewig viel getourt und hatte Musikläden in Frankfurt und so. Und der wohnt jetzt auf jeden Fall bei mir in Gainesville. Luftlinie kannst du, also ist wirklich echt mehr oder weniger nebenan. Total skurril. So. Und der hat mir nämlich auch eine geile Geschichte erzählt neulich, und zwar, dass er einen richtig geilen alten Plexi Marshall hat, den er schon 3-mal verkauft und wieder zurückgekauft hat. So, okay. In seinem ganzen Leben, den hat er so seitdem er 20 ist oder sowas. Und das ist so ein geiler Amp, den hatte er auch mal eine Zeit lang so in Frankfurt, im Frankfurter Raum, in den guten 70ern und 80ern, wo Leute noch richtig Geld hatten, und 90er für Plattenproduktion. Hat er den Amp auch immer an Studios vermietet und so, weißt du, so geleased quasi, so dass der da immer rumstand. Und tatsächlich, ich weiß, es gibt viel Laberei, aber ich glaube denen das, der hat das tatsächlich den Scorpions, die hatten den Amp 2 Jahre lang bei sich in Hannover im Studio stehen oder wo die immer aufgenommen haben, weil der Amp so geil ist. Und jetzt ist natürlich mein Ziel, mich total gut mit dem anzufreunden, dass dieser Amp irgendwann mir gehört. Das ist so ein bisschen der Plan jetzt.
Verstehe. Und ihm definitiv das Ding nie wieder zurückzuverkaufen.
Nee, auf keinen Fall. Wer würde sowas denn machen bei so einem geilen Amp? Nee, mal sehen. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt erst einmal mit ihm getroffen. Vielleicht poste ich demnächst mal ein Bild mit mir und Lothar.
Mach mal, das wäre doch eigentlich total geil. Eigentlich musst du es jetzt machen.
Werde ich machen. So. Und das Komische ist nämlich, wenn du das so erzählst, ich bin so ein bisschen fast neidisch, dass du so viel Disziplin hast, dass du auch Sachen so gehen lassen kannst. Weißt du, wie ich meine?
Habe ich ja erzählt.
Ja.
Ne, fürs Mountainbike eine Klampe verkauft.
Genau. Und das, ich finde das auch total logisch und so. Aber wenn ich überlege, so meinen Werdegang mit so Instrumenten. Ich habe wirklich viele Gitarren. Und ein paar bedeuten mir viel und manche bedeuten mir nichts. Ich habe aber zu jeder Gitarre eine Geschichte und das ist mir schon wichtig. Und ich bin leider vielleicht so sentimental, dass ich behaupte, solange ich zu jeder Gitarre wirklich eine gute Geschichte habe, und ich habe wirklich zu fast jeder Gitarre eine gute Geschichte, haben die irgendwie so eine Legitimation. Und meine erste selbst gekaufte Gitarre, wie gesagt, meine erste Stromgitarre war ja die von Wayne, die so rote Powerstrat und so, war eine gelbe Gibson Melody Maker. Ich fand ich immer total geil. Ich finde ja so gelbe Gitarren, so senfgelb und sowas finde ich sowieso immer total geil. Weil halt Senf. Extrem punkig und so ein, oh, Senf.
Weil es auch extrem senfig ist. Ja, weil es auch extrem senfig ist einfach.
Genau, so bautzender Farbe. Und das war eine gelbe Melody Maker. Und das ist zum Beispiel eine komische Gitarre, die liebe ich jetzt über alles. Aber das war so ein Late Grower. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht, die gut zu finden. So, also kurz Hintergrundwissen für Leute, die sich da nicht so auskennen. So eine Melody Maker war so in den 50er Jahren so ein Gitarrenkonzept. Die Mensur ist ein bisschen kürzer. Das Griffbrett ist sehr kurz und dick. So, das war tatsächlich früher so eine Gitarre für so Gitarrenschüler zum Lernen, soweit ich weiß. Und die spielt sich auch höchstgradig behindert. Also so, und es hat ewig gedauert, dass ich das gut fand. Und ich habe die auch in einer sehr schlechten Phase in meinem Leben gekauft, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Und irgendwie war die dann da und stellte sich heraus, die war auch überhaupt nicht lackiert, sondern die war nur gefärbt. Und dann spielte die sich auch noch so scheiße. Und da ist auch nur so ein P90er drin. Also klingen tut die fantastisch. Und ich habe die gekauft 2004 oder 2005. Da kostete die damals noch neu unter 500 Euro. Neu von der Stange.
Ja.
Ich habe nur dreimal in meinem Leben eine Gitarre neu von der Stange gekauft. So, und das war auf jeden Fall die erste. Und bis heute, wenn ich die angucke, liebe ich die Gitarre über alles, aber sie erinnert mich auch immer daran an so ein bisschen. Ich habe so oft damit zu kämpfen, dass ich das Gefühl habe, ich verdiene Sachen nicht. Kennst du das? Wenn man sich so Sachen. Ich bin auch zum Beispiel, wenn ich mir Sachen kaufe und ich finde die zu teuer, dann gucke ich die wochenlang an und gebe die dann schlechten Gewissens zurück.
Ah, okay.
So, da bin ich auch total gut drin. Oder schäme mich so. Wie nennt man das? So Buyer's Remorse.
Ja, ja.
Und Buyer's Remorse ist ja nicht immer, weil man Scheiße gekauft hat, sondern weil man denkt, ey, eigentlich kann ich mir das gar nicht leisten oder ich verdiene das gar nicht oder so. Ich bin auch so ein Typ, so ich gehe durch den Supermarkt und dann denke ich, ich habe voll Bock auf einen Snickers und dann nehme ich das so in die Hand und denke so, ja, vielleicht echt besser morgen oder so. Also völlig geistesgestört so. Und dann kaufe ich das Snickers halt nicht und meine Frau guckt mich immer an und schüttelt mit dem Kopf, denkt so, ey, du bist ein erwachsener Mann und du findest, dass du heute keinen Snickers verdient hast. Was ist denn los mit dir? So. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Gehirn los ist. Und eines Tages standen wir dann mal irgendwo in Tennessee, glaube ich, in einem Supermarkt. Und da gab es so ein ganz geiles so ein Musikmagazin mit so einer Nirvana-Titelstory. Und ich bin ja großer Nirvana-Fan. Das war eigentlich so ein Nirvana-Special. Das kostete $11. Und ich habe da so total lange drin rumgeblättert. Und ich meinte so, ey, wenn du es lesen willst, kauf's doch einfach. Ich meinte so, nee, ey, viel zu teuer. Und hast du nicht gesehen. Und dann hat sie mir das einfach gekauft. Und seitdem ist dieses Heft, liegt es bei mir im Wohnzimmer und erinnert mich immer daran, dass man sich auch mal was gönnen muss. ja, ich bin irgendwie ein bisschen komisch auf jeden Fall, was das angeht. So, überhaupt sag, also ne, wenn du siehst, wie viel ich habe, dann würdest du dich wundern, wie lange bei mir die Entscheidungswege sind, wirklich den Trigger zu drücken und sagen so, ey, ich kauf das jetzt. So, ne?
Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich gönne mir irgendwie nichts, wenn ich nicht dafür was eintausche. So, weißt du, wie ich meine? Das ist, und deswegen ist es genau auch so, es ist oft so, zum Beispiel, wenn ich mir eine neue Gitarre hole, dass ich eine alte auch verkaufe oder so. Nur manchmal hat man dann so Kurzschlussreaktionen. Ne, wie zum Beispiel, als ich mir diese Aluklampe geholt habe, das war echt so, das war einfach Neujahr, neues Jahr, neues Glück, noch kein Rohrbruch, ja. Und ich dachte mir einfach so, ja, geile Gelegenheit, da muss ich jetzt einfach schnell zuschlagen, so, ne? Und solche Momente gibt es dann immer mal, wenn ich einen richtig geilen Deal machen kann, dann schlage ich manchmal auch zu. Aber normal ist es echt so, es dauert bei mir auch Wochen. Ey, selbst bei Pedalen, ne, da habe ich natürlich so irgendwie übers letzte Neujahr sehr, sehr, sehr schnell sehr viel zugeschlagen, aber auch, weil ich parallel dann echt Vinyl dafür verkauft habe. Das war so alles so in einem Rutsch. Das Vinyl ging aus der Tür, während der Postbote mir gleichzeitig neue Pedale in die Hand gedrückt hat. Und nur so hat es für mich funktioniert. Ich hätte nicht einfach, keine Ahnung, 15 Pedale gekauft und dafür tausende Dollar ausgegeben, ohne irgendwie auch echt was dafür abzustoßen. So. Und das ist deswegen ist bei mir schon so ein bisschen Tausch, aber gleichzeitig, ich habe auch Gitarren, die ich aus purer Nostalgie behalte. Ich habe zum Beispiel noch viele Gitarren aus meiner Ibanez Endorsement Zeit. Und weißt du, der Witz ist, ich habe gerade gestern irgendwie darüber nachgedacht, ich finde viele Ibanez Gitarren eigentlich gar nicht wahnsinnig sexy. Die haben oft nicht so den Mojo, ja, von Hause aus. Aber irgendwie, was ich dann immer gemacht habe damals in der Zeit, war die übelst zu modden. Ja, irgendwie anders farbige Pickups rein, die Tremolos ausgetauscht, nur um sie festzusetzen, weil es nicht ganz so gut war wie ein anderes, was in die gleiche Fräsung passt oder so. Also ich habe halt, das war so, ich glaube, das ist echt viel dafür verantwortlich, warum ich auch dann so ein bisschen Gear-Nerd geworden bin. Einfach weil ich fand, dass die Ibanez-Sachen, die man von der Stange bekommen haben, immer irgendwo zu kurz gekommen sind. So. Und dann habe ich echt auch irgendwann Gitarren gekauft, schon wissend, was ich da alles machen will und verändern will an der Gitarre, so, ne? Und dann sind die Gitarren direkt, die kamen von Ibanez Deutschland zu mir angeschippt. Ich habe die aus dem Karton gepackt und mit dem Koffer direkt zu Alex Guitars gebracht, hatte schon neue Pickups geordert, hatte schon diesen ganzen Kram geordert, direkt bei Alex abgeladen und gesagt, so hier, mach. Und dann, ne, also das ist auch total, total witzig, weil ich dann so an einem neuen, ne, kennst du ja, New Guitar Day sozusagen, ja, den gab's bei mir in der Ibanez-Zeit fast gar nicht, weil ich die Gitarre immer sofort wieder abliefern musste, um die modifizieren zu lassen, so. Und das hat mich eigentlich auch echt so zum Gear-Nerd werden lassen und dementsprechend so ein paar Exponate aus der Zeit kann ich mich irgendwie überhaupt nicht von trennen, obwohl ich die nie anrühre. Die stehen nur in einem Koffer im Schrank. Ich denke über die Gitarren fast nie nach, aber wenn ich sie einmal sehe oder wenn einmal der Gedanke in mir kommt, welche Gitarren könnte ich verkaufen, bei denen ist es dann echt so, ja, nee, kannst du nicht bringen, so. Ne? Also es ist nicht so, dass das bei mir sentimentaler Wert überhaupt nicht zählt.
Bei mir ist dieser Moment, kannst du nicht bringen, natürlich omnipräsent, weil ich ja alle meine Gitarren immer in Display habe. So, ich habe die immer alle an der Wand, in Ständern oder so. Die sind immer alle irgendwo. Und ich sehe die. Und wenn ich die dann sehe, dann fasse ich die auch an. So, ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Gitarre würde ich am ehesten, könnte ich jetzt am ehesten gehen lassen. So, das ist, könnte ich jetzt wirklich so, würde mir total schwer fallen. Also, wahrscheinlich eine von den letzten, die ich gekauft habe. Ich habe so eine
Bingo.
Weil ich bin nämlich schon so. Bitte was?
Ich sag Bingo, genau, das ist bei meinem Mountainbike Gitarre verkaufen fürs Mountainbike war auch eine neuere Gitarre, eine mit der ich einfach noch keine richtige
tiefe Bindung.
Ja, genau. Also, das ist bei mir auch oft so.
Ja, ganz genau. Und ich habe zum Beispiel eine Gitarre, die ist auch sehr viel wert. Das ist eine 97er Voodoo Strat, so eine Jimi Hendrix Special mit so Reverse Headstock und so, weißt du, dass die tiefe Seite halt eine längere Aufhängung hat und so. Die kostet schon ein paar tausend Flocken so. Und die habe ich halt voll billig gekriegt, so, ne? Weil das ist genau das, was du gesagt hast. Ich bin dann schon so Sammler oder so, dass wenn ich einen Deal sehe, auch wenn ich das nicht brauche, nehme ich es mit. Weil ich weiß so, ey, ich kenne mich damit einigermaßen aus und ich kann es immer wieder verkaufen und ich verkauf's dann nur dummerweise halt.
Ja, ja, solche, und, ja, kenne ich.
Die größte Bindung habe ich aber eigentlich zu den Gitarren, die wenig Geld gekostet haben. So, ne? Denn die zweite Gitarre, die ich mir gekauft habe, das weiß ich noch, das war eine schwarze Squire Telecaster Custom. Die gab's irgendwie Anfang der 2000er, Mitte der 2000er oder so. Ich habe, glaube ich, 2005 oder 2006 gekauft. Eine total schwere aus Billigholz und mit P90er. Und ich bin ja großer P90er-Fan. Hab dann aber den Bridge P90er ausgebaut und dann Humbucker auch von Bill Lawrence reingebaut. Und am Hals ist jetzt, habe ich damals, mit dem habe ich dann auch extra telefoniert und der hat mir das auf meine Wünsche hin dann gewickelt, kann ich auch nur allen Leuten empfehlen, ein Custom P90 am Hals an der Gitarre von David Barfuß. Wenn ich mich nicht täusche, hört der uns auch öfters mal zu. Grüße gehen raus.
Grüße.
Einer der besten Pickups, die ich habe, kann ich nur empfehlen. Und mit dieser Gitarre habe ich dann die erste Manta-Platte eingespielt. Ich hatte auch nie ein gutes Verhältnis groß zu dieser Gitarre oder ein romantisches. Und dann, weil das aber die einzige Gitarre war, die irgendwie, also die hat damals 215 Euro gekostet, das weiß ich noch sehr genau, neu. So. Also nichts. Und aber die, weil die halt eben diesen sehr kraftvollen Bridge-Pickup drin hatte, war das genau die richtige Gitarre für den Manta-Sound. Und dann habe ich das Debüt damit eingespielt und seitdem ist die Gitarre ja total wichtig. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch neue Aufnahmen gemacht und da habe ich die, obwohl ich viel, viel, viel bessere Gitarren habe und eigentlich ja auch Bariton gespielt, habe ich einfach wieder diese Gitarre gespielt, weil ich den Vibe einfach so mochte. Dieses rotzige, punkige und primitive. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und diese Gitarre kann ich auch nicht verkaufen, weil die bedeutet mir auch einfach viel und die hat halt auch so eine richtige Geschichte. So, Gitarren, also ne, die erste, eine Debütplatte ist ja immer wichtig für eine Band, aber die Gitarre, mit der ich die eingespielt habe, die könnte ich einfach nicht verkaufen, das geht nicht so. Da steckt ja so viel Geschichte drin, auch so Rock'n'Roll-History, zumindest für mich in meinem kleinen Kosmos so. Und
ja.
Hast du so Sachen, wo du auch denkst, ey, komme was wolle, das würde ich niemals gehen lassen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja das sehr, sehr große Glück gehabt, mit einem amerikanischen Gitarrenladen vor 2-3 Jahren so ein ESP Limited Run Modell zu designen irgendwie. Und das war irgendwie so, in der Zeit konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich jemals Geld für eine ESP Custom Shop Klampfer ausgebe. Und irgendwie war das so das Workaround so, ja. Und da konnte ich dann sozusagen auf Basis eines existierenden Modells quasi quasi die ganze Gitarre modifizieren. Und dann haben wir da so eine Kleinserie rausgebracht von 18 Stück. Und ja, die unterscheidet vom Serienmodell eigentlich nur, dass sie statt zwei Humbuckern nur einen hat, dass die Humbucker-Fräsung passiv und nicht aktiv ist und ja, und die Tonhölzer sind ein bisschen anders und das Finish halt so. Also und die Gitarre habe ich auch gerade gestern mit einem Kumpel drüber gelabert. Ich habe mir direkt zwei davon auch selber reserviert sozusagen und 16 haben wir, glaube ich, verkauft. Und die Gitarre ist, obwohl ich mittlerweile eine richtige ESP Custom Shop Gitarre habe, auch eine, die ich wirklich niemals hergeben will. So, das ist irgendwie. Also erstmal ist das sowas, was man sich ja nie zu träumen wagt, ja, irgendwie so. Oder wenn man, ne, wenn man anfängt, Gitarre zu spielen und man sieht so eine coole Signature-Gitarre, ne, dann denkt man so, als 15-Jähriger, boah, wäre sowas geil. So, ne? Und ja, es ist natürlich keine Signature-Gitarre, den Anspruch erhebe ich auch gar nicht, aber so die Möglichkeit zu haben, bei so einer Major-Brand wie ESP irgendwie so eine eigene Gitarre zu designen und da so eine Kleinserie draus zu machen, ist natürlich schon echt so ein Traumding. Und die Gitarren sind halt glücklicherweise auch richtig, richtig, richtig geil geworden. Und ich bereue eigentlich, dass wir nicht mehr gemacht haben, weil ESP, ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Gitarre, von der sie einen Limited Run gemacht haben. Dann kam Covid und seitdem ist das alles eingestellt, dieses Programm, weil bis heute auch Leute fragen, ob noch mal ein Run kommt. Ohne Scheiß, alle 3-4 Wochen kommt jemand an und fragt nach. Und jedes Mal muss ich leider die gleiche traurige Antwort geben. Ich wünschte, wir hätten 50 gemacht. So, aber das war halt, volle Transparenz. Ich war da auch finanziell mit eingebunden in die ganze Sache. Das heißt, es war auch mein Risiko zum Teil. Und man konnte ja nicht erwarten, dass sich die Dinger in so kurzer Zeit ausverkaufen. Also die Erwartung hatte ich nicht. Und deswegen haben wir erst mit 10 angefangen und dann noch mal 6 dazu gebaut oder dazu geordert irgendwie. Aber ich glaube, wir hätten 50 machen können. Das hätte sich auf so vielen Ebenen gelohnt irgendwie. Und ja, die Gitarre werde ich, beide Gitarren, ich habe zwei, wie gesagt, ich werde die niemals hergeben. Und ja, ich glaube, das sind so meine eigentlichen Schätze.
Sich eine Gitarre komplett nach seinem nach seinen Lieblingsspecs oder so, nach seinen Vorstellungen und Wünschen bauen zu lassen, hat natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Ich habe das nur einmal gemacht, von einem Gitarrenbauer, ich glaube aus Brandenburg, Vertikal Guitars nennt der Kollege sich, und das Ding ist auch über jeden Zweifel erhaben. Der hat mir damals für einen wirklich korrekten Preis das Teil gebaut, und ey, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, man sieht die Gitarre in dem Age of the Absurd Manta Video. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die sieht auf jeden Fall voll skurril aus, so, und ich habe mir die Korpusform so selber aufgemalt und hat so eine Firebird Kopfplatte, und da sind dann so halt in das Griffbrett ist so ein Logo von mir eingelassen und so, und also auch die Pickup-Rahmen so aus Holz gemacht. Das Ding ist auch der absolute Wahnsinn.
Ja.
Damit habe ich auch die letzte und die vorletzte Platte auch mit eingespielt, größtenteils, weil die halt auch einfach unvorstellbar fett klingt. Also wirklich, das ist eine 10 von 10 Punkten, und ich hoffe, wenn der Kollege von Vertikal das jetzt hört, dass er mir zum guten Kurs demnächst mal wieder eine baut.
Das wäre doch was.
Das wäre doch mal was. Musst du auch immer, du hast die mal gesehen bei mir, wenn ich mich nicht täusche, aber du erinnerst dich vielleicht jetzt nicht.
Eine schwarze?
Ja, klar, was sonst? Nie die grüne.
Schwarz mit weißem Beinding, oder?
Ja, ja, ganz genau. Mhm.
Ja,
du hast die mal gesehen.
Auf jeden Fall, ja.
Drüber gefachsimpelt.
Ja, cooles Teil.
Ist auf jeden Fall, ja, absolut. Hast du so Gitarren, die, wo du lange gebraucht hast, bis sie dir angefangen haben, was zu bedeuten? Oder wo du gesagt hast, so, ey, irgendwie, ich habe da nie einen Zugang gefunden, und jetzt könnte ich aber trotzdem irgendwie mich nicht mehr davon trennen?
Bei der Viper war es, wie gesagt, so ein bisschen so, ne? Wie ich vorhin schon meinte, die habe ich lange nicht gespielt. Das nicht. Was ich aber hingegen für eine Erfahrung gemacht habe, auch mal mit einer Ibanez-Gitarre, war, das, kennst du das, wenn du viel tourst oder so, und manchmal denkt man sich so, okay, ich bräuchte jetzt einfach mal eine billige Gitarre zum Touren, wo mir egal ist, ob irgendwas.
Also
ja, wo, also
ja, absolut. Ne,
wo mir egal ist, ob die so ein bisschen was abbekommt, whatever. Und ich hatte mir damals in der Zeit bei Ibanez so eine 80er Reissue gekauft, und die ist in so einem Metallic hellblau Ahorn Griffbrett, und das, da dachte ich mir so, okay, das ist hier so eine Gitarre, die ich halt echt rumschmeißen kann, wo mir alles egal ist. Und dann habe ich die bekommen. Und es, ne, und es war auch nicht Made in Japan oder so, war so eine, ich glaube, so eine 400-Euro-Gitarre oder so. Dann habe ich die bekommen. Und die klang geiler als alle meine teuren Ibanez-Gitarren, so, als meine ganzen japanischen, so. Und hat sich auch wirklich gut gespielt. Und das war auch die erste Gitarre, bei der ich dann angefangen habe, auf Pickups mehr zu achten, so, ne? Am Anfang habe ich einfach immer Gitarren gekauft und hingenommen, was da drin ist, und bei der Gitarre war damals so ein Dimasio Deactivator drin, und die hat irgendwie alles zermetert, was ich sonst hatte, und die Gitarre habe ich dann so sehr geliebt, und in die habe ich auch viele Mods reingesteckt. Ich habe dann irgendwann einen pinken Humbucker und einen weißen Single Coil, also die Gitarre ist halt maximal 80s und pinke Volume und Tone Knobs und so weiter. Also das Ding sieht richtig aus wie so eine.
Wow.
Ja, das Ding sieht wie richtig.
So ein Thomas Gottschalk Film.
Auf jeden Fall.
Wie die Supernasen.
Definitiv. Und diese Gitarre ist so. Also die habe ich, um deine Frage so ein bisschen mit Umwegen zu beantworten. Die Gitarre habe ich mit jeder Kleinigkeit, die ich daran gemacht habe, mehr und mehr geliebt. Und das ist so ein Ding, was ich heute auch nie wieder weggeben würde. Und das war halt, glaube ich, echt die billigste Ibanez-Gitarre, die ich in meiner Zeit bei Ibanez gekauft habe. So. Und ist am Ende wahrscheinlich mein Liebling geworden. So.
Oh, wow. Also um da nochmal kurz drauf einzugehen, natürlich kenne ich das Gefühl sehr gut, dass man gerade fürs Touring jetzt nicht seine Mega-Schätze, deswegen zum Beispiel, ich hatte am Anfang auf Tour diese Vertikalgitarre auch noch immer dabei, und irgendwann meinst du, Alter, du kommst in Teufelsküche, so, wenn die mal weg ist, da kommst du gar nicht mehr klar, so,
ja.
Dann kannst du die nochmal bauen lassen, aber es wird nie das Gleiche sein, und dementsprechend, und da bin ich auch ganz ehrlich, so, und ich meine das nicht, also ich meine das mit vollstem Respekt, dafür benutze ich halt meine ESP-LTD-Gitarren, so, das sind für mich die Eclipse und die Viper, das sind für mich absolute Arbeitstiere, die haben mich noch nie im Stich gelassen, und so habe ich ja auch diese ganze Folge anmoderiert, so, ne, dass ich sie jetzt gerade wieder neu perfekt eingestellt zurückbekommen habe und mir dann erstmal wieder auffallen, wie sehr ich an diesen LTD-Gitarren hänge, weil ich mit ihnen auf der ganzen Welt war, und die habe ich ja auch massiv modifiziert, alle Tone-Controls weg, Killswitch rein, komplett neue Pickups rein und so weiter und so fort, und ich liebe die Teile über alles, und die können halt auch richtig was ab, Alter, was sind die schon über Bühnen, in Schlagzeuge, in Boxen geflogen und so, halt und auch aus Wut teilweise durch den Raum geschmissen und noch nie was passiert. Also wirklich, also ab und zu ist mal was abgesplittert oder so, ja, ja, aber das gehört halt dazu. Ich erinnere mich, auf der Grund, warum ich frage, eine andere Gitarre, die ich mal gekauft habe, da war ich Anfang 20, als ich das erste Mal in den USA war, mit 2005. Und da habe ich eine Gitarre gesehen, die ich immer haben wollte. Also jeder hat ja so eine Gitarre, die er über alles schön findet, die komplett, wo du sagst so, ey, die ist wie gemalt. Das ist die für mich die schönste Gitarre. Und für mich gehört da zum Beispiel zu eine Gibson Flying wie nennt sich das Holz? So Corina?
Ja, Corina, ja.
Ganz genau. Das ist für mich eine der schönsten Gitarren mit goldener Hardware. So, die habe ich da gesehen, jetzt keine Gibson, das war eine Epiphone. Und habe ich gesehen, und die kostete damals irgendwie unter $400. Und das war auf jeden Fall im Vergleich zu den Europreisen damals noch echt günstig. Und irgendwie dachte ich auch, Alter, krass, du bist hier in Los Angeles, Guitar Center. Es war alles total krass, irgendwie überwältigend. Und ich dachte so, jetzt, das habe ich meinen Vater angerufen, meinte so, ey, kannst du mir Geld leihen? Ich brauche irgendwie 300 €. Ich hätte so wahnsinnig gerne diese Gitarre. So, ich war ja auch noch jung und ich hatte jetzt nicht,
klar,
350 € oder $400, was das auch waren, hatte ich jetzt einfach nicht. Und da hat er gesagt, ja, okay, geht klar, bring mit. Und dann habe ich das Teil mitgebracht und ich habe mit dieser Gitarre von Anfang an nichts als Pech gehabt. So, das Erste ist, ich bringe sie mit, konnte mir nicht mal einen Koffer leisten oder irgendwie sonst was oder ein Gigbag, sondern sie war einfach nur so in so Folie gewickelt. Und das Erste ist, ich laufe damit ein in Frankfurt beim Zoll. So, ja, was ist das denn? Ja, ist eine Gitarre. Ja, wo hast du die gekauft? Ja, die habe ich mir aus Los Angeles mitgebracht. Geil, freue ich mich schon total drauf. Ey, ich wusste nicht ums Prinzip des Zolls.
Ja.
Und es machte für mich auch überhaupt keinen Sinn. Und da haben sie mich natürlich erstmal total gefickt. So, Umsatzsteuer, Einfuhrsteuer, Zoll, all sowas. Und auf einmal war die Gitarre viel teurer, als wenn ich sie in Deutschland gekauft hätte. Und dann komme ich damit nach Deutschland und will spielen und will die so stimmen und will damit aufnehmen und merk so, Alter, egal wie ich die stimme, sobald ich einen Akkord greife, wie nennt man das, so die Intonation, völlig falsch, so, es stimmt gar nichts. Und dann habe ich sie zum Gitarrenbauer gegeben, der da auch mir Geld abgenommen hat, um mir die Nachricht zu überbringen, ey, dem Ding ist nicht mehr zu helfen. Eine von 100 Gitarren hat das leider. Das Holz des Halses ist so verzogen in sich, da kannst du auch mit dem Buntstab nichts mehr machen, sondern der ist halt einfach scheiße gebaut. Das ist einfach richtig Kotzquali, so. Da hatte ich sie, dann war sie da, so. Und dann habe ich dann trotzdem irgendwie ein paar Jahre später da so meine Special Bill Lawrence Pickups, die ich immer drin habe, reingebaut. Erst war da noch habe ich da ein Original Gibson reingebaut und den Epiphone rausgeworfen und dann kam halt eben Bill Lawrence so. Und da habe ich dann doch irgendwie selber mit ganz viel Mühe den Hals irgendwann so hingekriegt, dass man schon drauf spielen konnte. Du durftest nie nur einfach nicht höher als 9. Bund gehen. Maximal 10. Bund. So. Aber für so Rhythmus-Gitarrenspuren ging es so, weißt du, um halt einfach die Hooks links und rechts fetter zu machen. Und mittlerweile benutze ich sie, ich habe sie halt einfach so als das akzeptiert, was sie ist. Sie ist halt einfach jenseits von perfekt, aber es gibt eine Geschichte zu der Gitarre und ich habe meinen Frieden damit gemacht, weil ich sie einfach immer noch wunderschön finde, weil sie jetzt mittlerweile auch gut 20 Jahre alt ist und weil ich sie auf vielen Platten auch schon für das ein oder andere Mal immer wieder benutzt hat, für eine Rhythmusspur oder sonst was. Man muss halt nur wissen, die ist halt begrenzt, aber ich sag mal, wenn du jetzt so insbesondere unterm 8. Bund bleibst und so einen Power-Akkord anschlägst oder so, die klingt unglaublich fett. Also ne, das Holz und mit dem Bill Lawrence zusammen, das ist schon genau so, wie man sich eine Rock-Gitarre wünscht. So, ne? Also wenn du die spielst mit einem Tube Screamer in den Petersburg oder ein Marshall Plexi oder ein 800er oder so, also das ist schon die absolute Messe. Und dementsprechend, also das hat ewig gedauert, bis ich meinen Frieden gemacht habe, weil ich die ersten 10 Jahre locker einfach nur sauer war, dass ich so in die Scheiße gegriffen habe.
Ja, ich muss sagen, bei solchen Sachen würde ich dann echt, also wenn ich mich in dieser Position finden würde und ich will die Gitarre unbedingt behalten, dann würde ich echt gucken, ob ich mir einen neuen Hals bauen lasse. Ne? Ich würde halt knallhart zu irgendeinem Gitarren.
Der war ja eingeleimt.
Ach so, der ist eingeleimt. Ja gut, dann ist er. Ich dachte, der wäre. Ja, okay, ja, dann forget about it.
So weit war ich natürlich auch schon. Nee, das ganze Ding war einfach richtig scheiße gebaut.
Oh Mann.
Das muss man ganz klar sagen. Ich hatte dann später mit der Firma Gibson ein bisschen mehr Glück. denn das war das, dann das war, Moment, das war die vierte Gitarre, die ich mir so ganz neu gekauft. Es gab tatsächlich vier. Mhm. Und das war, als meine Oma starb. Da gab es so ein ganz, ganz bisschen Erbe, nicht viel irgendwie. Ich glaube, so 1.000 Euro oder so habe ich damals bekommen. Und da bin ich sofort mit in den Laden gegangen und habe mir von der Stange eine weiße Flying V gekauft. Das war 2009, glaube ich. Und die Gitarre ist auch richtig geil. Ich spiele die nicht oft, aber ich habe da auch natürlich so, ich habe da so weiße Bill Lawrence drin und die habe ich splitbar gemacht. Die finde ich manchmal geil, manchmal bringt es überhaupt nichts, aber die habe ich so gebaut, dass man sie splitten kann. Und die Gitarre finde ich auch cool, weil sie auch einfach so wunderschön ist. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass die oft zum Einsatz kommt. So, aber manchmal ist sie geil, weil sie halt genau wie die Explorer halt einfach so ein klassisches Rockbrett ist. So, und ich stehe halt auf diese klassischen Formen. So, ich guck gerne an meine Wand und dann hängt da eine Explorer, es hängt da eine Flying V und so. Ich mag das halt einfach alles abbilden zu können. Ja, keine Ahnung.
Ja, verstehe.
Hast du dir so Sachen gekauft oder hast du dir schon mal so Sachen gekauft, die du unbedingt haben wolltest und einfach nie benutzt hast?
Bestimmt. Ich muss so ein bisschen in mich gehen, ob es irgendwas wirklich gab, was ich dann so gar nicht benutzt habe. Auch gerade, ich habe ja glücklicherweise jetzt hier bei mir im Haus relativ viel auch aufgebaut von meiner Gear. Und da ist tatsächlich wenig bei, was ich nicht benutze. Ich habe zum Beispiel kurz Zweifel gehabt, als ich mir zu diesem Jahreswechsel den Randall geholt habe, ne, hier über Umweg von meinem Kumpel. Da dachte ich dann irgendwann, na, ob ich den nochmal benutze. Und das Krasse ist, hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, dass wir an so einem alternativen Mix für so ein von so Nightmare-Material arbeiten. Und da haben wir jetzt tatsächlich nur mal aus Spaß auf meiner Gitarrenspur den Randall ausprobiert, mit dem Metal Zone davor, mit dem gemoddeten. Und dann klang das auch immer sau geil. Und jetzt wird man tatsächlich die alte Randall-Möhre auf einer Nightmare-Aufnahme hören, wovon ich einfach niemals ausgegangen bin, weil der Amp eigentlich jetzt nicht wahnsinnig kompatibel sein sollte, auch für dieses abenteuerliche Gitarrentuning und so, aber das ist echt so ein Ding, da dachte ich, das war sowas, was ich einfach haben wollte und weil ich unbedingt irgendwie auch diesen Crowbar-Sound mal emulieren wollte, einfach nur so zum Zuhause spielen, dann habe ich den Sound da gar nicht richtig rausbekommen, hat wahrscheinlich auch viel mit den Caps zu tun, die ich nicht habe, passend dazu und und dann fand ich aber trotzdem, dass der Amp geil klingt und jetzt hat er auf einmal einen ganz anderen Einsatzbereich gefunden und ich bin total geflasht, dass die alte Möhre doch nochmal so eine prominente Rolle bekommt irgendwie. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall die Gitarre, die ich gerade verkauft habe fürs Mountainbike zum Beispiel, das war genau so ein Ding. Die habe ich gekauft, weil ich so ultra geil fand. Es war so ein Jackson Kelly, das Jeff Loomis Signature Modell. Ich stehe jetzt nicht wahnsinnig auf Jeff Loomis, das ist ja so ein Shred-Gitarrist.
Wer ist das? Kannst du das mal kurz erklären? Kenne ich natürlich nicht.
Jeff Loomis ist durch seine Band Nevermore bekannt geworden. Nevermore gibt's nicht mehr und er spielt ja bei diesen Arch Enemy. Nevermore war ja so ein, keine Ahnung, so moderner Progressive Metal. Überhaupt nicht mein Ding. Aber seine Signature-Gitarre sieht einfach sowas von Bombe aus. Jackson Kelly, schwarz mit so Sandblasted Ash-Top und einem weißen Binding um die ganze Gitarre. Das ist einfach eine der schönsten, und es steht halt nirgends groß Jeff Loomis drauf. So, ist einfach eine der schönsten Gitarren, die man so momentan von der Stange kaufen kann. Da habe ich mir die geholt und dann schnell festgestellt, ja, okay, du brauchst eigentlich keine Gitarre mit Floyd Rose. Und die Pickups sind auch unterirdisch. Und ich hatte dann irgendwie, es war dann so die Überlegung, modifiziere ich die jetzt wieder, packe ich Pickups rein, die mir besser gefallen, lasse ich das Tremolo blocken, bla bla bla. Und dann dachte ich mir, ach scheiß drauf, das wird jetzt so meine erste Gitarre, die ich bei der nächstbesten Gelegenheit, wenn ich Kohle für was brauche, die ich dann verkaufe. Und so ist es auch gekommen.
Ich habe mir vor 4 Jahren mal was gekauft, was ich Ewigkeiten schon haben wollte. Ich bin ja bekennendermaßen riesiger Nirvana-Fan und Kurt Cobains Standard-Setup war ja Ewigkeiten, also zumindest live, ein Mesa Boogie Preamp und genauer zu sein, der heißt Studio Preamp, sind 2 Rack-Einheiten, mit einem Boss DS2. So, in eine 4x12er Marshall. So, ne, mit einer Solid State PA-Endstufe als Power-Amp dazwischen. Und dann habe ich mal irgendwann total, also habe ich ewig nach gesucht so und habe auch, also die Dinger kosten irgendwie bis zu $2,000, diese Mesa Boogie Amps, so, ne? So, weil viele Leute schwören ja total auf Mesa Boogie. Disclaimer, ich war nie Mesa Boogie Fan, ich konnte auch mit Rectifier nie was anfangen, überhaupt nicht mein Ding. Wie dem auch sei, irgendwann habe ich den gefunden und konnte dem irgendwie für $400 aus den Rippen leihen.
Geil.
So, ne? Ich wollte das unbedingt haben, habe mir dann auch eine Solid-State-Endstufe dafür besorgt und alles. Und dann stand es da, ins Rack eingebaut. Habe sogar noch extra Platz gelassen, weil ich mir überlegt habe, mir vielleicht nochmal so einen 90er-Jahre-Multi-Effekt zu kaufen, einfach weil ich es funny finde. Ich habe das Ding einmal testweise gespielt und sonst nie wieder angemacht oder geschweige denn was damit aufgenommen. Ich kriege da einfach nichts raus, was mich begeistert. Es klingt überhaupt nicht so, wie ich wollte. Nicht, dass es scheiße klingt, aber es haut mich einfach überhaupt nicht vom Hocker. Und ich wollte das einfach nur unbedingt haben, weil es halt so Nirvana-esque war. Und weil das halt genau dieser Preamp war. Und ich weiß auch, der hat einen Wert und ich kann ihn locker fürs Dreifache verkaufen. Ich habe da einen guten Deal gemacht und so. Aber das war leider so ein bisschen underwhelming. So. Und manchmal, wenn man Dinge ganz, ganz, ganz doll will und so übertrieben romantisiert, dann können sie gar nicht das halten, was man sich davon verspricht. Und ich glaube, wenn wir eine Quintessenz aus diesem Gespräch jetzt ziehen können, oder es sind zwei. Erstens, dass es totaler Quatsch ist, wenn ich oder vielleicht wir beide behaupten, dass für uns Gitarren in erster Linie Arbeitswerkzeug sind. Nein, wir stellen fest, es gibt doch die ein oder andere in unserem Arsenal oder auch Verstärker, die für uns die Welt bedeuten und wir offensichtlich eine ganz krasse romantische, fast erotische Bindung zu diesen Instrumenten haben. Und die zweite Sache ist, die Sachen, die eigentlich wirklich Wert haben, sind die Sachen, die einem oft durch Zufall über den Weg laufen oder die durch komische, skurrile Geschichten in dein Leben treten oder mit denen man oftmals etwas fremdet am Anfang. Und das sind dann die, zumindest bei mir, die Sachen, die dann später einfach sagen so, ey, Mann, als ich meine erste LTD bekommen habe, die Bariton, weil ich wusste, ich kann da so eine Bassseite raufziehen, indem ich dann das bisschen aufbohre und so und dann kann ich noch tiefer stimmen für Manta. Mann, ich wusste nicht mal, wie man eine Bariton spielt oder so. Ich wusste nicht mal, auf welche Stimmungen die man zieht und hatte da natürlich überhaupt keinen Plan. Fand diese aktiven Pickups alle fürchterlich und wie gesagt, und so fing die Folge auch an, um da den Bogen zu schließen. Und jetzt, 10 Jahre später kriege ich sie wieder in die Hand, Alter. Sie hat ultra viele Narben und komplett verbaut, aber sie war mit mir auf der ganzen Welt und ich habe tolle Aufnahmen mit ihr gemacht und sie bedeutet mir alles. Viel, viel, viel mehr als dieses Museums-Nirvana-Stück, was ich nie gespielt habe, sondern einfach nur unbedingt haben wollte. Die, ja, so sieht's aus.
Ja, genau wie meine Viper eigentlich, ne? Die ist auch über Umwege zu mir zurückgekommen und irgendwie finde ich sie heute würde ich sie nie wieder abgeben, auf gar keinen Fall so, ne? Und das ist genau das Ding so.
Und wenn es eine Lehre, eine Moral von der Geschichte gibt, glaube ich, Simon, und das ist eine Sache, die hätte ich gerne als junger Mensch öfters gehört, es bedeutet original absolut überhaupt nichts, wie viel dein Instrument kostet. Einfach, weil es nur darum geht, welche Verbindung, welches Gefühl hast du mit diesem Instrument. Und die zweite Sache ist, was machst du daraus? Was machst du damit? Du kannst halt einfach uninspirierten, untalentierten Leuten, und es gibt so viele Leute, die besser Gitarre spielen als ich, aber ich kann vielleicht ab und zu einen guten Song schreiben und das können andere wiederum nicht. Es bringt überhaupt nichts. Du kannst das tollste Instrument der Welt in der Hand haben, wenn du halt einfach nicht inspiriert bist. Und ich habe das Gefühl, umso teurer und an so höhere Erwartungshaltung Instrumente geknüpft sind und so, umso mehr steht man auch unter Druck. Und ich habe die tollsten Sachen einfach mit Billo-Sachen gezaubert, einfach rausgerotzt, mit Sachen, die einfach da waren, einfach und sich überhaupt keine Gedanken über das perfekte Setup machen, sondern mit der Zeit entwickelt es sich sowieso von allein. Und ich glaube, es ist schon wichtig festzuhalten, dass man insbesondere heutzutage halt auch mit günstigen Instrumenten es einfach geile Sachen machen kann. So, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Der Rest entwickelt sich von alleine.
Hanno, zum Abschluss habe ich noch eine Empfehlung für dich, auf die du mich gerade mit deinem Schwadronieren über Kurt Cobains Sound gebracht hast. Und zwar empfehle ich sehr den YouTube-Kanal von jemandem namens Aaron Rash. Bin ich zufällig drüber gestoßen, ist so ein junger Typ, der absolut obsessiv versucht zu eruieren, mit welchen Sounds die in Utero, mit welchen Gitarrensounds und mit welcher Gear die in Utero eingespielt worden ist. Das ist anscheinend so seine absolute Lieblingsproduktion. Und der Typ, es ist total geil, dass du guckst einfach nur jemandem dabei zu, wie absolut obsessiv er sozusagen auf dieses Tone-Chasing geht. Und er kauft sich, der macht genau das Gleiche, der kauft sich Gear, verkauft andere Gear und versucht alles rauszufinden und emuliert dann auch die Zerr-Sounds bis... Ey, ohne, also wirklich ohne Scheiß bis ins haarkleinste Detail. Der fährt ins Studio in Seattle, wo irgendwelche vorherigen Sachen von Nirvana aufgenommen worden sind, quatscht mit den Engineers über die Gear, die benutzt worden sind. Einfach nur ein absoluter Nerd, der sich auf irgendwas total eingeschossen hat und der das so gut macht, dass Leute das irgendwie mitbekommen und dem Türen öffnen und ihm Informationen geben, an die man sonst als Normalsterblicher einfach nicht rankommt. Und es ist einfach cool zu sehen, manchmal Leute, die so auf so einem krassen Trip sind. So, also große Empfehlung.
Geil. Kannst du mir bitte gleich direkt mal im Anschluss rüberschicken, weil das ist natürlich genau. Also ich habe selber das schon viel gemacht, so, und ich weiß, viele Leute haben das sich dem angenommen, und gerade bei Nirvana, was halt auch witzig ist, weil wenn man der Sache auf den Grund geht, ist es bei Nirvana halt voll simpel und eindimensional und trotzdem sind so viele Leute dahinterher, aber das ist so, das ist für viele Leute halt einfach so ein Holy Grail und für Kurt Cobain selber wahrscheinlich einfach so, ja, soweit ich weiß, hat er halt das gespielt, was gerade da war, insbesondere bei der In Utero, da wurde ein Bassman benutzt, da wurde ein halb kaputter Fender Twin benutzt, wo zwei Röhren fehlten und so, ja, also ne, das war halt einfach da reingesteckt. Aber das gibt halt auch einfach so Gitarristen, die stöpseln ein und klingen geil. Und Kurt Cobain, kannst du drüber sagen, was du willst. Bei dem kam halt einfach alles aus den Fingern. Nicht, weil der so gnadenlos begabt war, aber wenn der sich einen Riff ausgedacht hat, der war das Riff.
Ja, mag was dran sein, ja. Aber ja, Aaron Rash, für alle anderen, Aaron Rash, A-A-R-O-N-R-A-S-H.
Aaron Rash,
ja, Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Ich hab noch nie
Vielleicht mit dem laden gesprochen. Wir den ja mal ein und reden mit dem Aaron.
Könnte man mal probieren, ja.
So sieht's aus. Ja, also, eben bei den PayPal-Spenden noch gewünscht, mach doch mal wieder eine schönige, nerdige Gear-Folge. Ich glaube, haben wir abgeliefert, oder?
Würde ich auch sagen. Die PayPal-URL ist übrigens paypal.me/gearofthedark.
Für mehr nerdige Folgen, aber auch für andere Folgen. Nächstes Mal sind wir wieder mit einem ungiermäßigen Thema für alle anderen dabei.
Irgendwas mit Saufen.
Wir freuen uns. Ja, klar, immer. Simon, ich danke dir für deine Zeit.
Ebenso.
Und war schön. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Hauste rein.
Hauste, ciao.
Tschüss.
Serve one master, that is destruction.